Doncic pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game at the buzzer! Let's go!
Was geht, Basketball-Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich!
Moin, Mahlzeit, bienvenue!
Wir haben uns heute mal etwas anderes überlegt, denn wir möchten über den neuen Space Jam ein wenig plaudern, über den Space Jam A New Legacy Film, der ja jetzt in diesem Jahr vor ein paar Wochen rausgekommen ist und den wir beide uns natürlich selbstverständlich schon angeguckt haben. Und dann möchten wir auch noch ein bisschen über das neue 2K reden, was ja jetzt angekündigt wurde, 2K22. Und ja, da auch insbesondere über die neuen Cover, die da jetzt vor kurzem auch präsentiert worden sind. Also jetzt mal kein aktueller NBA-Bezug. Das liegt einfach daran, dass wir die Folge jetzt ein bisschen eher aufnehmen müssen, weil ich am Wochenende leider nicht da bin und leider hat es nicht geklappt, dass wir uns irgendwie noch einen Gast reingeholt haben. Deswegen, damit wir trotzdem jetzt ein bisschen Content zum Wochenende hin liefern können, haben wir gedacht, komm, nehmen wir einfach mal so zwei Themen, wo man jetzt schon mal drüber reden kann, was jetzt auch nicht unbedingt an Aktualität verliert. Deshalb, ja, würde ich sagen, können wir damit gleich sofort reingehen. Aber natürlich ist erstmal die wichtige Frage, Tim, wie geht's dir überhaupt und hast du Bock auf diese Episode?
Ja, wie es mir geht, denke, mir geht's ganz gut. Hab immer noch sehr wenig zu meckern, was sehr schön ist, was mich natürlich sehr freut. Und auf die Episode freue ich mich schon, denn es ist einfach mal was anderes und ich denke mal, so ein bisschen Abwechslung da reinzubringen, schadet auch nicht. Ist zwar jetzt irgendwo ein bisschen aus der Not geboren, aber im Großen und Ganzen bin ich schon der Meinung, dass man das zwischendurch auf jeden Fall mal machen kann. Und ich finde, es sind auch eigentlich zwei recht coole Themen, deshalb freue ich mich. Aber natürlich muss ich die Frage auch dir stellen, ne? Wie geht's dir und wie viel Bock hast du auf diese Episode?
Ja, bei mir ist aktuell alles ein bisschen stressig, muss ich sagen, jetzt mit dem neuen Job. Dazu sind wir jetzt auch beim Fußball mitten in der Vorbereitung. Deswegen ist es im Moment zeitlich alles ein bisschen kritisch, aber natürlich nehmen wir uns da jetzt auch immer noch die Zeit für den Pod und sehen zu, dass wir da immer mal noch regelmäßig zusammenkommen. Und ja, jetzt haben wir uns mal einfach so ein zeitloses Thema gegriffen, was halt auch ganz cool ist, jetzt zu bequatschen. Also ich habe da auch definitiv Bock drauf. Ist halt erstmal ein bisschen was anderes. Also hat zwar auch natürlich irgendwo was mit der NBA und mit dem Basketball zu tun, aber halt jetzt eher nicht so, was wirklich auf dem Feld passiert, sondern ein bisschen noch abseits davon, wirklich ein bisschen in eine andere Kategorie. Und deshalb denke ich, ist das auch mal ganz cool, wenn man das so ein bisschen covert.
Gut. Ja, heute mal nicht auf ein Court, sondern heute mal weg vom Court.
Ja, richtig, richtig, genau. Gute Anspielung, guter Kommentar, ja.
Ja, geht.
Ja, hast du dir auf jeden Fall was einfallen lassen. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir direkt reinstarten oder hast du sonst jetzt noch was?
Nee, ich würde sagen, nicht lang schnacken, lass uns loslegen.
Gut, dann ist nur die Frage, reden wir zuerst über Space Jam oder über 2K?
Ich würde sagen, lass uns mit Space Jam anfangen. Ist jetzt auch schon ein bisschen vergangen seit dem Release und 2K kommt ja auch erst später. Da würde ich sagen, bietet sich das doch an, einfach mit dem Film zu starten.
Ja, genau. Das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall, denke ich, sehr sinnig. Dann lass uns quatschen über den neuen Space Jam Film. Space Jam A New Legacy kam vor, jetzt schon fast 3 Wochen oder so in die Kinos. Wir haben uns damals bewusst dazu entschieden, das nicht in irgendeinen aktuellen Pod oder so einzubauen, einfach weil das zeitlich irgendwie dann komplett den Rahmen gesprengt hätte und wir uns da schon fast so gedacht haben, hey, darüber kann man ja mal quatschen, wenn wir irgendwie mal gerade vielleicht ein bisschen was im Voraus oder so aufnehmen müssen, weil das ja, wie gesagt, eher so ein zeitloses Thema ist. Aber ja, der neue Space Jam Film war auf jeden Fall etwas, was viele Basketballfans sehr gespannt erwartet haben, war natürlich auch, jetzt sage ich mal, eine schwierige Nachfolge, die der Film getroffen hat, denn natürlich, auch wenn er jetzt nicht offiziell Space Jam 2 hieß, die Anforderungen waren natürlich enorm, beziehungsweise die Erwartungen einfach, weil so viele, so tolle Erinnerungen an den ersten Space Jam Teil haben, der, ich weiß gar nicht genau, wann in den 90ern rausgekommen ist, aber
96,
auf jeden Fall auch ein absoluter Klassiker halt gewesen ist und deswegen waren da auf jeden Fall die Erwartungen schon sehr hoch und ja, In den folgenden Minuten werden wir erstmal darüber quatschen, wie es dem Entwicklerstudio und generell ja, dem Film so gelungen ist, jetzt 25 Jahre nach dem ersten Teil zu überzeugen, beziehungsweise wie er uns überhaupt gefallen hat. Vorab können wir ja schon mal sagen, wir haben das Ganze auch zusammen im Kino geschaut. Also wir haben uns da natürlich dann auch direkt danach schon ein bisschen ausgetauscht. Aber ja, jetzt nur um dich auch nochmal zu fragen, Tim, damit die Zuhörer auch deine Meinung kennen. Wie war denn dein erster Eindruck so overall von dem Film?
Ja, man muss auf jeden Fall ganz klar sagen, dass er nicht am ersten Teil, dass er mit dem ersten Teil nicht mithalten kann. So ist richtig formuliert. Ja, liegt einfach daran, dass du ja irgendwo auch gezwungen warst, eine etwas andere Story zu wählen, damit es einfach nicht zu ähnlich ist mit dem ersten Teil. Man hat jetzt auch im Vergleich zu damals auch ganz andere technische Möglichkeiten gehabt. Lag jetzt auch, ja, ungefähr 25 Jahre zwischen den beiden Filmen. Gerade was so 3D-Animation und sowas angeht, es gab ja dann auch in dem Film dann, als es zu dem Spiel letztendlich kam, ja, war es ja dann auch so, dass man die Looney Tunes dann mal in 3D gesehen hat, was es so in der Form ja auch noch nicht gab. Also da schon mal ein ganz neues Element. Aber gehen wir vielleicht mal ein bisschen auf die Story an sich ein. Damals war es ja so, dass man ja Michael Jordan in die Looney Tune Welt gezogen hat, weil man ihn brauchte, um gegen die Monster gewinnen zu können. Diesmal war es aber nicht so, dass der Protagonist, also in diesem Fall LeBron James, entführt wurde, sondern sein Sohn. Da ist schon mal ein großer Unterschied. Und letztendlich gab es ja auch kein richtiges Basketballspiel, sondern man hat ein Spiel gespielt, was der Sohn von LeBron James als Computerspiel entwickelt hatte, den sogenannten Dumbball. Also das auch ein ganz gravierender Unterschied. Aber ja, was ich anfangs schon erwähnt hatte, du warst jetzt irgendwo als Filmemacher darauf angewiesen, dass du eine ganz andere Story wählst. Das, finde ich, hat man gemacht. Nur ist es jetzt in diesem Kontext so sinnvoll, das dann auch so umzusetzen, wie man das umgesetzt hat. Ich fand, du kannst letztendlich auch sagen, dass du ja versucht hast, zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Du hast zum einen die Basketballfans, die einfach sich den Film angucken, weil LeBron James die Hauptrolle spielt. Und dann hast du Kinder, die den Film gucken, weil die Looney Tunes dabei sind. Und da muss ich auch direkt die Frage stellen, sind die Looney Tunes jetzt im Jahr 2021 immer noch so ein krasses Zugpferd für Kinder? Ich kann das nur schwierig einschätzen. Ich meine, in den 90ern, war natürlich der absolute Hit und Anfang der 2000er auch. Ich denke, du hast ja wahrscheinlich auch in deiner Kindheit viel von denen gesehen. Trifft ja auch auf mich zu. Da war ich mir schon so ein bisschen unsicher, schaffen die das jetzt wirklich immer noch, die Massen zu begeistern, gerade in der jungen Altersgruppe. Und dann ist mir im Kino auch mal so bewusst geworden, wenn du als Kind, das in Deutschland aufgewachsen ist, dir diesen Film anguckst, dann kannst du extrem viele Sachen gar nicht verstehen. Selbst amerikanischen Kindern wäre ich mir nicht immer sicher gewesen. Aber wenn du überlegst, die Looney Tunes haben so eine Zielgruppe, die trifft so, weiß ich nicht, 12-Jährige ungefähr. Wenn man so ein bisschen zurückrechnet, wenn du heute 12 Jahre alt bist, dann bist du so 2009 rum geboren. Da war LeBron James ja schon mehrere Jahre in der NBA. Da war er schon kurz vor seinem Wechsel zu den Heat. Also hast du auch viele Anspielungen auf seine Karriere, die da gefallen sind, gar nicht verstanden. Beispielsweise gab es ja die Situation, dass LeBron auch gesagt hat, ja, wenn wir das Team von dem Bösewicht, wenn wir dieses übermächtige Team schlagen wollen, dann brauchen wir ein Superteam. Ich denke, die Anspielung muss ich keinem NBA-Fan erklären, das ist ganz klar. Aber so als Kind, was vielleicht höchstens mal den Namen LeBron James irgendwo gelesen hat, gehört hat, ich denke, da ist es schon schwer, das nachzuvollziehen. Also ich weiß nicht, ging dir das auch so, dass du gedacht hast, ey, da war jetzt so ein Gag irgendwo versteckt, den werden wahrscheinlich 90% der Zuschauer gar nicht verstehen?
Ja, schon irgendwo, weil natürlich ein paar Basketballanspielungen waren halt mega witzig, aber das hast du dann auch so ein bisschen halt im Saal oder so gehört, wenn da halt so eine Anspielung halt wirklich total basketballbezogen war, dann hat das halt wirklich keiner verstanden. Ich meine, gut, der Saal war jetzt auch nicht groß gefüllt, so aufgrund von Corona und war auch nicht das größte Kino und so, aber so ein paar Momente gab es da schon, wo du gemerkt hast, okay, das sollte jetzt eigentlich wahrscheinlich witzig sein. Also, und dann haben wir da vielleicht auch drüber geschmunzelt, aber ja, so halt die dann doch eher jüngeren Zuschauer, so, die haben das jetzt wahrscheinlich einfach in dem Moment nicht gecheckt. Ja, schwierig so ein bisschen, ne? Ich finde auch das, was du gesagt hast, dass man sich so ein bisschen unsicher ist, inwiefern jetzt die Looney Tunes noch unbedingt groß ziehen, so im Jahr 2021, kann ich halt auch absolut nicht einschätzen. Also ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie glaube, dass die irgendwie groß noch eine eigene Serie oder so haben, ich kenne mich damit halt, wie gesagt, wirklich gar nicht aus, aber trotzdem würde ich, glaube ich, sagen, kennt gefühlt trotzdem fast jedes Kind Bugs Bunny, weil er ist halt wirklich einfach ikonisch. Aber halt bei diesen anderen ganzen Charakteren wird es, glaube ich, schon dann irgendwann schwierig. Von daher weiß ich nicht, wie das da aussieht. Wäre natürlich echt was Krasses gewesen, hätten die das irgendwie mit einem anderen Cast oder so dann gezogen, zu irgendeiner anderen beliebten Serie oder Filmwelt, um da auch nochmal so einen größeren Unterschied zu haben. Aber so kann ich jetzt auch verstehen, dass sie es natürlich so gemacht haben.
Was gucken denn Kinder heutzutage überhaupt? Da wäre ich mir auch schon nicht sicher. Also, meinst du, SpongeBob wäre ein tolles Universum dafür gewesen? Oder ist das auch schon zu alt?
Boah, ich weiß es nicht. Könnte wahrscheinlich auch schon zu alt sein, ja. Vor allem unter Wasser, das wäre halt mega cool gewesen, bin ich ehrlich. Boah, ja, schwierig, ne?
Aber andersrum, finde ich, musst du an der Stelle jetzt auch mal erwähnen, dass es auch relativ offensichtlich war, warum man jetzt unbedingt die Looney Tunes genommen hat, denn das war ja irgendwo eine Werbeveranstaltung für Warner Brothers, wenn du mal dir das ein bisschen genauer anguckst. Also ja, da wurden natürlich ja wirklich Charaktere aus diversen Universen, ist auch eine geile Wortkombo, aber ne, du weißt, was ich meine, wurden da irgendwo mal mit eingebaut. Das heißt, als Zuschauer dann, als es zu dem großen Showdown kam, oder auch so zwischendurch, und du hattest da wirklich auch Charaktere, wo ich mir denke, was machen die in einem Kinderfilm? Warum ist da jetzt beispielsweise Pennywise so völlig unangebracht, ne? Oder auch als es schon dann darum ging, ja, so LeBron ist jetzt irgendwo da in dieser digitalen Welt gefangen. Man reist jetzt von Planet zu Planet, um da irgendwo dieses Superteam in Anführungszeichen zusammenzustellen. Er hat auch einmal, als sie diesem Raumschiff waren, so eine Tafel gehabt, wo er dann draufgeschrieben hat, wen er alles haben will. Wie, ich glaube, Hulk war dabei.
Superman.
Da habe ich auch so kurz überlegt, ob Superman eine Anspielung auf Dwight Howard sein soll, aber ich glaube nicht. Ja, weiß nicht, fand ich auch teilweise ein bisschen überladen, was dann diese fremden Charaktere angeht, denn eine wirkliche Bedeutung für den Film hatten sie jetzt ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Ich denke, über die Szene, beziehungsweise über diese Sequenz können wir später dann auch nochmal quatschen, aber ja, war natürlich auf jeden Fall ein absoluter Showcase für die Warner Bros. So einfach irgendwie mal einfach alles raushaben, was man so hat an Charakteren. Aber trotz all dem muss man ja wirklich irgendwie sagen, die Looney Tunes zählen dann halt trotzdem halt echt zu den größten Franchise da, was sie da sozusagen haben. Und irgendwo sind sie dann ja auch echt am kinderfreundlichsten, muss man auch irgendwo sagen. Weil, keine Ahnung, ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, was man da für ein Universe hätte nehmen sollen. Von daher denke ich, war das schon ganz cool. Ja, ansonsten, was ich noch, wo mich deine Meinung interessieren würde, wie fandest du denn den Film vom Artstyle her? Also da hat man jetzt einen anderen Ansatz, sag ich mal, gewählt als, noch im ersten Teil. Natürlich auch, weil es jetzt die anderen technischen Möglichkeiten gab, aber dass beispielsweise so zwischen diesen Stilen hin und her gewechselt worden ist mit 3D, mit Cartoons und so.
Ja, also, dass du irgendwo dann auch die Looney Tunes mal in 3D präsentierst, fand ich, hat irgendwo in die Story reingepasst, weil du eben dieses Computeruniversum da mit erschaffen hast. Dass man da dann auch hin und her springt, fand ich, hat auch irgendwo noch Sinn ergeben. Also, na klar, dass LeBron James erstmal dann in der Looney Tunes Welt landet und da dann erstmal auch so ein 2D-Charakter ist, ja, gut, ist irgendwo dann auch relativ naheliegend. Ich fand übrigens auch den Gag geil ganz am Anfang, als er da runtergefallen ist und dann so zusammengequetscht da gelandet ist und so meinte, oh, ich bin kleiner als Kevin Hart. Hat auch niemand verstanden im Kino, den Witz, glaube ich. Um jetzt nicht von deiner Frage komplett wegzugehen, es war, wie du schon gesagt hast, natürlich was anderes, weil du andere Möglichkeiten hast und ich finde, dann kannst du das auch machen, denn wie gesagt, ich fand es schon sehr wichtig, dass wenn du jetzt nochmal einen zweiten Space Jam Teil bringst, dass du den deutlich unterscheidest vom ersten, damit sich einfach nur so ein Ding ist, ja, also Michael Jordan hat so ein Ding bekommen, also muss LeBron das jetzt auch kriegen. Du musstest da schon irgendwo verschiedene Aspekte mit reinbringen, die sich eben unterscheiden zum ersten Teil und deshalb finde ich, konnte man das auch machen. Also ich weiß auch, dass viele sich an diesen 3D-Looney-Tunes vor allem gestört haben, aber so schlimm fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Weiß nicht, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich muss sagen, ich gehöre auch eher dann zu der Fraktion, die das nicht ganz so nice fanden. Also ich hätte die Looney Tunes in 3D halt echt nicht so unbedingt geworfen, weil ich fand eigentlich diesen Mix damals im ersten Teil war halt irgendwie ganz cool, dass du die Looney Tunes halt in ihren typischen Design hattest und MJ dann halt einfach so quasi als realen Charakter da noch mit zwischen. Hatte halt irgendwie auch was, muss ich sagen, aber generell bin ich da halt nicht so der größte Fan, wenn da so hin und her gewechselt wird. Also ich hätte es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn die dann so in ein Stil quasi drin geblieben wären. Aber ja, ich kann es halt auch schon irgendwo verstehen, dass sie es gemacht haben. Vor allem heutzutage hat man einfach die technischen Möglichkeiten und da kann man vielleicht auch sagen, war es vielleicht so ein kleiner Flex davon oder so, von dem Entwicklerstudio, jetzt einfach zu sagen, hey, guck mal, wir können die Looney Tunes auch gut in 3D animieren. Die sahen ja auch schon irgendwo cool aus, aber ja, weiß ich nicht. So, mir hat es jetzt vom Artstyle nicht unbedingt so sehr zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand es jetzt nicht total schrecklich, was jetzt einige ja auch daraufhin schon gesagt haben, aber wie gesagt, ich hätte es da, glaube ich, einheitlicher tatsächlich auch ein bisschen besser gefunden, bin ich ehrlich.
Ja, also kann ich auch irgendwo verstehen, also, dass da die Meinungen auch ein bisschen auseinandergehen, überrascht mich jetzt auch relativ wenig. Klar, du hast die Möglichkeit, also nutzt du die, denke ich, kann man denen keinen Vorwurf machen, aber wenn du jetzt auch die Looney Tunes einfach so als ikonische Figuren so gelassen hast, wie man sie kennt, hätte ich es jetzt auch nicht schlimm gefunden. Es gibt auf jeden Fall noch eine Szene aus dem Film, über die wir auf jeden Fall nochmal erwähnen müssen. Das ist, als die. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Halbzeit war. Ja, doch, müsste in der Halbzeit gewesen sein, als sie in der Kabine saßen und dann, ich glaube, es war Duffy, dann gesagt hat: Ja, ich habe Michael Jordan im Publikum gefunden. Er will zu uns kommen. Und da habe ich so in der, als ich im Kino saß, gedacht: Naja, als ob die da Michael Jordan mit einbauen. Ne? Das wäre irgendwie ein bisschen blöd, auch für LeBron, da dieser ganze Film ja auch so ein bisschen so eine Legacy-Geschichte ist. Also ihn dann damit reinzubringen, irgendwie schwierig. Und du wirst dich aber schon auch daran erinnern, als dann die Einlaufmusik von den Chicago Bulls lief, du siehst nur so eine Silhouette hervorkommen. Und ich habe so gedacht, okay, das ist auf jeden Fall nicht Michael Jordan, der sieht nicht aus wie Michael Jordan. Und dann gerade, als man ungefähr erkennen konnte, wer es ist, habe ich gedacht, ey, die haben uns total getrollt und da ist jetzt echt Michael B. Jordan. Und dann kam er da tatsächlich. Und auch diese Begründung so von wegen, ja, also wenn wir schon Michael A. Jordan nicht bekommen können, dann nehmen wir Michael B. Jordan, fand ich auch total witzig. Und da musste ich mir auch wieder die Frage stellen, wer von den Kindern kennt wirklich den Schauspieler Michael B. Jordan? Also wahrscheinlich auch eher die wenigsten. Aber so diesen Gag, der da eingebaut wurde, den fand ich schon sehr stark. Aber ich glaube, das war so mit einer der größten Lacher, den ich in dem Film hatte.
Ja, doch, finde ich eigentlich, also ich fand den auch ziemlich nice. kurze Korrektur, es war nicht Duffy, sondern Sylvester, der gesagt hat, er hat ihn
Stimmt,
im
sorry,
Publikum
sorry.
gefunden. alles gut, kann man mal schnell durcheinander kommen.
Ich bin alt, das ist ein paar
ja,
Wochen her, als wir den
den Witz
gesehen
fand ich
haben.
dann aber auch ganz. Ja, das stimmt. Aber doch, ich fand es eigentlich auch relativ witzig generell. Ja, muss man ja sagen, wir haben den Film halt auch auf Deutsch geguckt. Ich hätte mir den auch gerne mit der englischen Synchro angeguckt, allerdings gab es das zu Release so gar nicht. Ich glaube, mittlerweile kann man den auch schon hier in Deutschland auf Englisch gucken, was ich definitiv auch irgendwann mal vorhab, weil das wäre schon ganz cool, auch einfach zu sehen, wie sich ein LeBron wirklich mit seiner Synchronstimme geschlagen hat, weil das muss man ja auch sagen, so ein Synchronsprecher kann halt wirklich echt noch viel dabei rausreißen von der schauspielerischen Leistung von jemandem. Einfach durch den Einsatz seiner Stimme kann er ganz anders Emotionen vermitteln und generell, der kann, also das macht schon, glaube ich, echt mehr aus, als man gedacht hat, weil auch so bei im ersten Space Jam-Teil muss man echt sagen, also die Originalsynchro mit Michael Jordan hat man halt auch schon gemerkt, dass das eher nicht ein professioneller Schauspieler ist, weil im Deutschen ist die Synchro natürlich schon definitiv besser, klar, auch im Originalton ist es definitiv ikonischer. Aber ja, weiß ich nicht. Wie fandst du so die Synchro allgemein?
Meinst du jetzt nur auf LeBron James bezogen oder auf den ganzen Film?
Ja, auch so allgemein vielleicht wie bei Gags oder so, wie die beispielsweise eingedeutscht haben oder so.
Ja, bei Gags ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also ich finde grundsätzlich darf man auch nicht vergessen, dass die Synchronsprecher, die wir jetzt im deutschsprachigen Bereich haben, dass die fast alle wirklich überragend sind. Also beispielsweise die Synchronstimme von Bugs Bunny, die ist so krass on point, die liebe ich total. Aber auch, sei es jetzt Duffy oder Sylvester oder wer auch immer, das sind einfach alles absolute Profis, die es richtig gut machen. Ja, zu den Gags. Ich glaube, du spielst gerade so ein bisschen auf eine Szene an, als die dann zum ersten Mal als Team zusammen in diesem Raumschiff waren, als dann Duffy, der Coach, meinte, das Spiel erklären zu müssen und dann zu, wie heißt der, Yosemite Sam heißt er, glaube ich, dann gesagt hat, ne, schieß den Ball und er zieht da zwei Pistolen. Natürlich sagt er im Original, shoot the ball, was einfach viel mehr Sinn ergibt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, sowas dann zu übersetzen. Also da, finde ich, kannst du dann dem Synchronteam da auch relativ wenig vorwerfen. Das ist nun mal leider so, dass Synchronfassung von der Originalfassung dann nur mal ein paar Gags rausnehmen. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war das schon echt gut. Dann hast du jetzt ja auch bei Lola Bunny eine Synchronsprecherin, die das jetzt auch nicht professionell macht, in Paulina Roginski. Die fand ich, war auch an manchen Stellen nicht immer so hundertprozentig on point. Da hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass sie das, ich glaube, auch zum ersten Mal gemacht hat oder zumindest noch nicht so ganz viel Erfahrung in dem Bereich hat. Obwohl ich aber auch sagen muss, dass ich im Großen und Ganzen schon finde, dass ihre Stimme irgendwie zu Lola passt, oder meinst du nicht?
Oh ja, bei ihr tue ich mir halt echt schwer, weil ich fand es eigentlich auch ganz in Ordnung, wie sie es gemacht hat, vor allem wenn du halt bedenkst, dass sie jetzt nicht irgendwie die professionelle Synchronsprecherin oder so ist und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie häufig sie das schon gemacht hat. Ich hätte es auch echt nicht schlecht gefunden, hätte sie vielleicht eher einen Charakter genommen, der dann auch nicht, sag ich mal, so einen großen Einfluss gehabt hätte, wenn sie eher nochmal mehr einen Nebencharakter, weil klar, Lola ist jetzt auch nicht so einer der Hauptcharaktere, aber phasenweise schon echt wichtig in dem Film gewesen. Und wenn die dann halt so ihre Momente hatte und wo du dir dann so gedacht hast, ah, das ist jetzt nicht ganz so geil von der Synchro her, hätte ich mir schon eher gewünscht, boah, weiß ich nicht, hätte ich vielleicht doch eher eine andere Synchronstimme genommen. Weil Stimme her fand ich, war es auch in Ordnung, aber wie gesagt, so ein paar Szenen, wo dann Lola einfach so schon noch ein bisschen selbst geredet hat und so, habe ich mir so gedacht, na, weiß ich nicht. Also vielleicht hätte man ihr da noch eine andere Rolle oder so geben sollen, eine etwas kleinere. Aber ja, weiß ich nicht. Also das ist ja auch eh immer so ein Ding, wenn da dann eher so bekanntere Leute als Synchronsprecher oder so reingeholt werden in deutschen Synchro-Übersetzungen, die halt keine professionellen Synchronsprecher sind. Es gab ja auch, wann war das denn, vor ein, zwei Jahren oder so, kam ja auch ein neuer Sonic-Film raus, wo dann Julian Bam Sonic gesprochen hat und das wird ja auch total tot gehatet, obwohl er das eigentlich sogar ganz ordentlich gemacht hat, aber halt eine Hauptrolle quasi dann nicht professionellen Synchronsprecher zu geben, ist halt dann schon irgendwo kritisch. Deswegen, in einer kleineren Rolle hätte ich es vielleicht doch ein bisschen besser gefunden, weil ich glaube, einmal hatte sie ja auch so versucht, so eine Motivationsansprache oder so zu halten und das kam halt nicht so rüber. Also ich fand es cool, dass sie dabei war, aber vielleicht eher in einer kleineren Rolle, würde ich sagen.
Ja, gut. Die Frage ist nur, holst du dir wirklich so eine prominente Person rein, um ihr dann eine relativ irrelevante Rolle zu geben? Machst du wahrscheinlich auch eher nicht. Aber andersrum kannst du dann auch sagen, ja, dann machst du halt nicht und hol dir einfach einen Profi. Aber gut, da kann man sich jetzt drüber streiten, was da die optimale Herangehensweise ist. Ansonsten möchte ich auch nochmal eine kleine Anekdote damit einschmeißen. Die Person, von der Bugs Bunny dann mit LeBron James zusammen dieses Raumschiff gekapert hat, wie heißt der? Ich glaube, der ist Marvin der Marsianer oder so ähnlich, ne?
Richtig.
Richtig, der ist so, ne? Ich habe total random gestern Abend ein YouTube-Video vorgeschlagen bekommen von einem Werbespot für Jordan. Ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr der ist. Aber da gab es einen Slam-Dunk-Contest zwischen Marvin Demasiana und Blake Griffin, was ich sehr cool fand. Und ich habe unter diesem Video Kommentare gelesen, wo es so hieß, ja, dieser Werbeclip alleine ist einfach mehr Space Jam als der neue Space Jam-Film selbst. Und da muss ich ein bisschen lachen, weil dieser Werbeclip auch extrem geil ist. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Wenn nicht, guck dir den auf jeden Fall mal an. Sehr cool. Also ich kannte das gar nicht, habe da noch nie was von gehört und da wurde mir das einfach so vorgeschlagen. Also Props an die Cookies in dem Fall. Ja, da wollte ich einfach nochmal eingeschmissen haben. Marvin Demasiana war auch so ein Charakter, den hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß auch gar nicht, wie oft der tatsächlich damals bei den Looney Tunes vorkam. Also klar, den hat man schon mal gesehen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der so oft da war. Aber gut, ist auch egal.
Ist ja auch eher ein Nebencharakter. Das wäre so eine Beispielsrolle oder so gewesen, wo ich jetzt natürlich nicht für Paulina Roginski, aber so, wenn du so jemanden...
Wäre aber witzig.
Wäre schon witzig, ja. Aber man muss ja auch sagen, er war ja quasi hier einer der Gründe, warum es überhaupt losging, dass da Bugs seine Crew zusammenbekommen hat, weil hätte er sein Raumschiff nicht gestohlen, wäre er gar nicht durch diese ganzen Universen gekommen. Das fand ich aber eigentlich auch eine ganz coole Sequenz in diesem Film, wie die dann durch diese ganzen verschiedenen Warner Bros. Universen fliegen und LeBron eigentlich ganz andere Leute rekrutieren will und Bucks sich aber so denkt, er will einfach seine alten Freunde wieder haben. Das war schon echt auch ganz cool gemacht, fand ich.
Ja, vor allem als sie dann im Batman-Universum waren, das war auch mit einer der geilsten Szenen, als LeBron also gefragt hat, hä, warum bin ich denn jetzt Robin?
Ja, er hat es noch ein bisschen unfreundlicher formuliert, aber war auch
ja, ich weiß.
Eine coole Szene. Ja, also wie gesagt, das fand ich eigentlich auch ganz cool, vor allem, dass Bucks da einfach sich so gedacht hat, ja, keine Ahnung, also er hat es nicht so ausgesprochen, aber sein Gedanke war ja wahrscheinlich, ja, was juckt mich der Sohn von LeBron James, ich will meine Freunde wieder haben, die ja auch aufgrund von diesen Bösewichten, wie hieß es denn, jetzt mal, hieß er nicht, ach, verdammt, jetzt ist mir der, wie hieß denn die, irgendwas mit Algorithmus halt auch, ne, oder die Abkürzung für den Algorithmus, fuck, wie hieß er denn jetzt nochmal?
Ich weiß es auch nicht mehr genau, ehrlich gesagt.
Oh, das ist schon immer ein schlechtes Zeichen, ehrlich gesagt. Aber mir fällt es gleich ein. Nee, ich weiß es wirklich nicht, scheiße. AG Ribbon oder so, ne?
Das kommt hin, ja.
Ja, okay.
Belassen wir es einfach dabei.
Ja, genau. Quasi als dieser, beziehungsweise wegen ihm waren ja auch dann die Freunde von Bucks in den ganzen Universen verstreut und ja, er hat ja dann auch den Sohn von LeBron entführt, den guten Dom. Und ihm fand ich eigentlich als Gegenspieler auch ziemlich gut. Also ich fand, er hat die Rolle eigentlich auch sehr gut erfüllt. Irgendwo war es halt ein bisschen random, dass der Gegenspieler in diesem Film halt nicht irgendwie so, also klar, Außerirdische und so ist auch irgendwo total random, aber halt so ein Algorithmus irgendwie, ja, passt halt irgendwie jetzt auch besser zur aktuellen Zeit, aber irgendwie so richtig, weiß ich nicht, wie fandst du so diese Auswahl?
Ja, also klar, irgendwo auch ein bisschen random, aber irgendwo, ja, ich weiß nicht, also du hast schon gesagt, in die heutige Zeit passt es irgendwo schon rein, gibt ja auch, wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen auf Dom einzugehen, doch einige Jugendliche, die eben so sehr informatikaffin sind und programmieraffin, also ja, wenn du ihn so darstellst, dann ja, es ist irgendwo schon stimmig, finde ich, aber ob er jetzt so die optimale Wahl ist als Gegner eines Basketball-Superstars, finde ich dann auch irgendwo fragwürdig.
Ja, und was ich dann halt auch wieder so, wenn wir jetzt ein bisschen was überspringen und dann zum Ende des Films kommen, wo es war ja irgendwie klar, dass er stellt sich da zwar dann sein Superteam quasi zusammen und am Ende war es so klar, dass er dann ja auch irgendwie noch selber spielt. Aber keine Ahnung, das war dann fand ich irgendwie auch so irgendwie unpassend. Beziehungsweise das hat man dann irgendwie so gar nicht mehr gekauft. Aber ja, um vielleicht jetzt diese ganzen Parts zu überspringen, wenn wir dann zu dem Spiel kommen, ne? Also man muss ja ehrlich sagen, als es dann losging, das war ja dann wirklich der Flex überhaupt von Warner Bros., wie sie dann diese ganzen Zuschauer aus all ihren Universen da hervorkommen lassen. Das war echt schon teilweise echt mega krass, weil die haben die ja gefühlt wirklich alles ausgepackt. Ich fand, das war auch irgendwie eine ganz nice Idee, versuchen durch so viele Leute da so eine gewisse Atmosphäre zu kreieren. Aber irgendwie so im Verlaufe des Spiels oder so kam das dann, fand ich gar nicht mal mehr so rüber, weil ich glaube, vereinzelt wurde dann auch mal auf die Zuschauer draufgehalten, aber im Endeffekt hatten die jetzt auch gar nicht mal, sag ich mal, so diesen riesigen Faktor oder so, oder es wurde gar nicht so sehr dann auf die immer geachtet, oder?
Nee, also es war wirklich nur diese eine Szene, wie die da alle zu dem Spielfeld stürmen und dann standen die da und dann ist eigentlich nicht mehr wirklich was passiert. Dann hast du natürlich noch das andere Fanlager, was durch den Livestream, der irgendwo dann ja öffentlich war, der dann die Zuschauer da mit reingesogen hat. Aber irgendwie, ja, weiß nicht, standen die da einfach so rum, haben zwischendurch ein bisschen angefeuert, aber das ist jetzt auch für die Menschen da irgendwo so ein bisschen um ihre Zukunft geht. Das fand ich, hat man jetzt auch nicht so krass rübergebracht. Also die waren halt so da, haben nee, irgendwie ein bisschen mit Team LeBron mitgefiebert, aber dass es da um viel mehr ging als jetzt einfach nur ein Spiel, das fand ich, hat man jetzt nicht wirklich verkaufen können.
Nee, das fand ich nämlich auch, weil irgendwie, hätte ich mir da einfach ein bisschen mehr erhofft, so, weil du hattest natürlich irgendwie Möglichkeiten gehabt, so keine Ahnung, dass dann irgendwie im Verlauf des Spiels, dass ein paar Zuschauer ausrasten oder so und es da richtig so abgeht mit Chants oder so, weiß ich nicht. Die Optionen wären auf jeden Fall da gewesen und so haben sie halt jetzt gefühlt so einmal für ein paar Sekunden halt diesen Flex rausgeholt, wie die dann da alle erscheinen und dann haben sie halt echt relativ wenig draus gemacht. Klar, die Zuschauer waren jetzt auch im ersten Space Jam Teil jetzt kein großer Faktor. Aber besonders, weil sie das ja auch in den Trailern so halt richtig gerne immer geshowcased haben, diese Szene eben, wie diese ganzen verschiedenen Charaktere aus den ganzen Universen quasi um das Spielfeld herumstehen, hätte ich mir irgendwie schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. Das aber, ja, sollte dann irgendwie auch nicht sein, ne?
Nee, leider nicht. Dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, um auf das Spiel an sich einzugehen. Hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, man hat jetzt nicht wie im ersten Teil ein klassisches Basketballspiel absolviert, sondern eben Dumbball, das Spiel, was LeBron Sohn programmiert hat. Und es ging erstmal damit los, dass LeBron James so scheinbar die Regeln überhaupt nicht verstanden hat, was ja auch so ein bisschen darauf anspielen sollte, dass er ja sich nicht so krass für seinen Sohn interessiert und dass es da irgendwie so einen kleinen Familienkonflikt auch irgendwo gab. Also da hat man ja sogar versucht, so einen moralischen Aspekt in die Story mit einzubauen, dass eben Familie was sehr Wichtiges ist und dass man die nicht vernachlässigen sollte. Aber das fand ich sogar auch relativ gut umgesetzt. Aber da muss man auch ehrlich sein, es ist ein Kinderfilm, also war schon jedem klar, dass Team LeBron am Ende gewinnen wird. Also da hatte ich überhaupt keinen Zweifel. Und es war auch relativ sicher, dass LeBron James den entscheidenden Bucket machen wird. Vielleicht kannst du da jetzt noch sagen, ja, aber bei MJ, da war es 100% klar. Bei LeBron kannst du vielleicht sagen, ja, vielleicht spielt er doch lieber den Pass raus, weil er einfach so der Spielertyp dafür wäre. Aber gut, dass letztendlich es ein Happy End geben wird, war klar, denn das ist bei Kinderfilmen nun mal immer so. Also da würde mir jetzt keiner einfallen, der da irgendwie aus der Reihe tanzt. Wie man es dann umgesetzt hat, Bugs Bunny hält sich oder versucht sich nicht an die Anweisung zu halten und selber den letzten Korb zu machen, weil es ja hieß, dass, oh, da muss mir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Es ging doch darum, dass die Person, die irgendwas falsch macht, dass die dann ausgelöscht wird. Aber ich komme gerade nicht mehr ganz auf den
Ja,
Zusammenhang.
nee, es war so, wenn man eine bestimmte Move-Abfolge macht, was in dem Film auch irgendwie als LeBrons
Ach ja,
Signature-Move
stimmt. Ja,
dargestellt
genau.
wurde, ich habe jetzt die genaue Reihenfolge jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber wenn du quasi diese Abfolge machst, crasht halt das Spiel.
Genau, stimmt. Ja. Ja, und da ging es dann eben darum, dass er dann auch zu dem Zeitpunkt dann Dom sich wieder zu seinem Vater bekehrt hat und auch das Team gewechselt hat im Laufe des Spiels, was auch interessant war, wie ich fand. Und da gab es dann kurz vor Ende nochmal eine Auszeit, in der er dann gesagt hat, ey, das ist ein Move, damit wird das Spiel crashen, das ist das, was wir machen müssen. Und LeBron James natürlich heldenhaft geht voran und sagt, gib mir den Ball, dann mache ich das. Aber Bugs Bunny ist ihm da eben zuvor gekommen. Und das fand ich ganz interessant, dass man da quasi eine Aussage von Bugs Bunny von Anfang des Films nochmal ein bisschen aufgegriffen hat, die ich auch irgendwie immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Er hatte gesagt, ich bin ein Cartoon, ich kann gar nicht ausgelöscht werden oder ich kann nicht sterben, ich überlebe alles. So hat er es, glaube ich, genannt. Und da war es dann auch so, Bugs Bunny versucht, diese Move-Folge zu machen, ist dann auf einmal weg. Also du gehst davon aus, dass er tatsächlich jetzt ausgelöscht wurde. Aber ja, als Kind fällst du vielleicht auf diesen Trick rein, aber ich war mir auch sicher, dass wir beide genau wissen, ja, der taucht gleich wieder auf, denn er ist ja nun mal ein Cartoon. Und ja, aber fand ich auf jeden Fall cool, dass man da so einen Kreis so gewissermaßen geschlossen hat. Aber wie gesagt, dass letztendlich das Ganze ein Happy End haben wird, war natürlich komplett offensichtlich, eben weil es ein Kinderfilm ist.
Ja, das auf jeden Fall schon. Ich muss auch tatsächlich sagen, also klar, so das gekauft habe ich jetzt nicht, aber an diese Aussage von ganz am Anfang habe ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass er halt logisch ist, weil er halt eben Cartoon-Charakter ist. Deswegen fand ich das dann eigentlich schon ganz cool, wie sie das so gelöst haben. Auch, dass er halt diesen Wurf nehmen will und er sich da quasi opfern will. Und wenn wir da jetzt quasi bei den letzten Szenen auch sind, du hast jetzt zum Beispiel auch gesagt, war jetzt nicht ganz klar, ob LeBron wirklich den letzten Bucket nehmen sollte. Sie haben es ja dann jetzt quasi so gelöst, dass Dom ihnen noch dieses Power-Up dann zugeworfen hat und er dadurch den Korb noch machen konnte. Ich hätte es zum Beispiel auch ganz cool gefunden, hätte er dann auch nochmal als dieser so ein Vater, so im Moment hätte er dann beispielsweise den Ball zu Dom gegeben und der hätte den entscheidenden Bucket gemacht. Aber dann wäre wahrscheinlich auch der Aufschrei groß gewesen. Warum nimmt LeBron James nicht den letzten Wurf? Halt so ein bisschen auch dann aus Joke natürlich, aus dieser ganzen NBA-Bubble, die dann natürlich das so ein bisschen dann auch Spaß auch hochgenommen haben bezüglich Stats und so. Und dass er jetzt der absolute GOAT-Vergleich ist, wer den besseren Film hat und so. Nee, aber ich fand es dann doch auch irgendwo ganz gut gelöst. Klar, dass es im Endeffekt ein Happy End geben wird, war zu erwarten. Wie sie es dann schlussendlich gelöst haben, fand ich auch ganz interessant. Vor allem halt, dass sich Dom und LeBron dann auch während des Spiels quasi wieder vertragen haben und Dom das Team gewechselt hat. Da war ich auch halt schon irgendwo noch ein bisschen gespannt, wie sie das lösen, weil es gab ja nur im Trailer diese Szene, die gezeigt hat, dass er halt Teil des Goon Squads war. Ja, dass er dann jetzt einfach so mitten während des Spiels das Team wechseln kann, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Vor allem, weil der Schiedsrichter ja auch dieser Helfer von LG Rhythm war. Also der hätte da ja irgendwie eigentlich auch mal was gegen sagen müssen. Aber gut, irgendwie wurde das auch dann während des Spiels total random. Aber worauf wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, natürlich die Gegenspieler an sich, Tim, wie fandest du denn den Goon Squad? Wie warst du damit auch mit den Charakteren, die ja auf die Real-Life-Spieler und Spielerinnen anspielen sollten. Wie warst du denn so mit denen als ja quasi Gegenspieler zufrieden?
Ja, also von der Idee her fand ich es ganz okay. Viel war ja auch so ein bisschen auf diesen Gag ausgelegt mit Anthony Davis, in dem dann LeBron gesagt hat, hey, was haben sie mit meinem Bro AD gemacht? Weil er auch wieder so, aber irgendwie wirklich extrem diese Monobraue hatte und sein Spitzname in dem Film war ja auch irgendwas in die Richtung. Habe ich aber auch schon wieder vergessen, ehrlich gesagt.
The Brow.
War es einfach nur The Bro?
Ja.
Oh, ja, siehst du, ist zu lange her, dass wir das geguckt haben. Ja, also von der optischen Darstellung her, klar, du versuchst irgendwo sie noch erkenntlich zu machen, aber schon dann irgendwo als übermenschlich darzustellen. Ich finde, das hast du eigentlich ganz gut gemacht. Bei Damian Lillard war es ja dann auch noch so, dass er eine Spezialfähigkeit hatte, die sogenannte Dame Time, wo er einfach für alle die Zeit verlangsamt hat, nur für sich selbst nicht. Also das fand ich irgendwo auch eine ganz nette Anspielung, dass du natürlich da irgendwo versuchst, Charakteristiken der echten Spieler aufzugreifen und sie eben in dieses Computerspiel zu übertragen, dass es eben krass animiert ist und noch übernatürlicher. War ziemlich genau auch das, was ich erwartet habe. Ja, allerdings fand ich das am Ende des Films, The Brow und Chromos hieß er ja, glaube ich, also Damian Lillard, dass sie schon so ein bisschen wie Deppen aussahen, denn Damian Lillard wird dann einfach von der Granny komplett zerstört. Verweigert dann noch dem Schwein einfach ein Rap-Battle, was ja auch ein bisschen witzig war, dass dieses Schwein, dessen Name mir gerade natürlich auch nicht einfällt, von SpongeBob synchronisiert wurde und er einfach da mäßig gut gerappt hat und Dame Dollar dann so sagt, ja, pf, gut, dann reagiere ich da einfach nicht drauf, habe ich keine Chance. Das fand ich ein bisschen schade, so ein richtiges Rap-Battle hätte ich mega witzig gefunden an der Stelle. Ja, ansonsten, ja, fand ich, hatte Klay Thompson in der ersten Hälfte doch relativ viele Spotlight noch bekommen. Also in der zweiten Halbzeit fand ich, hast du kaum was von dem wahrgenommen. Oder ging mir zumindest so. Ja, und bei den beiden Ladies, die jetzt noch dabei waren, da fand ich auch nur eine auffällig. Ich glaube, das war in dem Fall Diana Taurasi, die ja, glaube ich, diese Spinne darstellen sollte, die irgendwie immer in der
Nee,
Defense
sie war
überall
die
war.
Schlange.
Sie war die Schlange.
Nee, sie war die Schlange, ja.
Ja, weiß nicht, letztendlich waren die aber auch nicht so wichtig. Das fand ich auch ein bisschen schade. Also das meiste, finde ich, hat sich dann doch ja, eher auf die anderen fokussiert.
Ich muss aber auch sagen, Clay stand jetzt auch nicht so im Fokus. Also der
Also ich
hatte
fand
so
am
ein,
Anfang
zweimal
schon.
dieses. Ja, okay. Fand ich jetzt nicht so. Also ich fand, wenn. Also klar, Dame wurde natürlich einmal so extra präsentiert. Und dann halt auch dieser eine Joke mit AD und ansonsten haben die ja auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gemacht. So Diane Taurasi als halt diese Schlange hat da irgendwie zweimal Lola oder so dann gefesselt oder so. Also war jetzt auch irgendwie nichts Spektakuläres oder so, muss man ehrlich sagen, ne?
Ja, aber das fand ich war im ersten Space Jam eigentlich auch so ein bisschen das Ding, dass die, die Monster zwar irgendwo die Talente von den NBA-Spielern ja sich zu eigen gemacht haben, aber wirklich was davon gesehen im Spiel hattest du ja auch nicht. Aber das finde ich, hat man hier jetzt auch nicht wirklich besser gemacht. Also vielleicht ein bisschen durch diese Dame-Time-Geschichte, aber das war's dann auch, ne?
Und weißt du, was ich auch, was ich so ein bisschen vermisst habe, dass man, also klar, das war jetzt natürlich auch von der Story her und so unterschiedlich, aber ich fand das im ersten Teil sehr cool, wie du so quasi dann bei den Spielern, von denen sie ja das Talent geklaut haben, wie du so richtig gesehen hast, wie die dann auch immer am Verzweifeln war, dass die gar nichts mehr hinbekommen haben und so, dass du die trotzdem, dass du die immer mal so kurz eingeblendet hast, wie die so gar nicht klargekommen sind, so Scheiße, was machen wir jetzt hier und so, ne? Und wo die, da gab es ja auch dann irgendwie diese eine Szene, wo die dann auch alle irgendwie in Behandlung oder so sind, weil die alle nicht mehr glauben können, was bei denen los ist und so. Und so hast du halt quasi diese, ja, diese echte Einspielung von dem, wo du wirklich die echten Spieler siehst und Spielerinnen. Das war ja wirklich nur bei diesen, ich glaube, es sollte ja ein All-Star-Game oder so sein, wo du halt nur siehst, okay, Dom hat halt ihre Moves abgefilmt. Aber ja, natürlich war es jetzt auch so ein bisschen von der Storyline her was anderes. Aber das hat mir zum Beispiel auch im ersten Teil deutlich besser gefallen, dass du da halt auch wirklich so gesehen hast, wie halt dann die NBA-Spieler, deren Talent geklaut wurde, wie die jetzt dann im Real Life wirklich am Struggeln sind, während halt die Monsters mit ihren Talenten da im anderen Universum dieses Spiel halt haben.
Ja, ich glaube, vor allem Charles Barkley hatte da eine ganz entscheidende Rolle im ersten Teil. Da gab es ja die Szene, wie er da irgendwo auf dem Freiplatz geht und da von Jugendlichen abgezogen wird und die dann sagen, hey, du bist gar nicht Charles Barkley, du bist viel zu schlecht dafür. Und da hast du ja wirklich auch so eine gewisse Charakterentwicklung irgendwo gesehen. Aber in diesem Teil war es dann schon so, dass die NBA-Stars eigentlich nur als Vorlage gedient haben für diese animierten Monster, oder ja, Monster waren es in dem Fall jetzt nicht wirklich, aber ne, für diese animierten Gegner. Aber an sich haben diese Spieler ja sonst überhaupt keinen Einfluss auf den Film gehabt. Also, was angesprochen, es gab diese eine Szene da, bei ja, ein All-Star-Game, was ja irgendwo auch nicht, weil die WNBA-Leute ja auch da waren. Also dieses Zusammentreffen von vielen Stars, die einfach so ein bisschen mit Dom gequatscht haben. Ja, eine andere Rolle hatten die halt nicht in dem Film. Und das fand ich auch sehr schade. Da hätte man auf jeden Fall mehr machen können.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, klar, ich kann es irgendwo verstehen, so, weil es wurde halt nur quasi deren Skills und so geklaut, aber jetzt nicht so, dass die in Real Life davon betroffen waren. Aber wie gesagt, da fand ich einfach den ersten Teil deutlich cooler, wie du dann immer mal so diese kurzen Einspieler hattest, wo du siehst, wie die davon halt trotzdem jetzt irgendwie betroffen sind und so. Und dass es halt nicht nur halt in die um dieses Spiel da geht, sondern halt auch, dass es trotzdem irgendwo Auswirkungen hat. Und ja, wie gesagt, das fand ich so ein bisschen schade. Da finde ich, war auf jeden Fall auch ein bisschen Potenzial, wurde da ein bisschen vergeudet. Da hätte man auch schon mehr draus machen können. Und ja, dann muss man halt ehrlich sagen, gibt es am Ende halt einfach dieses typische Happy End und so. Und dann auch, als sie alle gerettet waren, wie sie wieder in die echte Welt kommen. Und du siehst in dieser Schlusssequenz dann LeBron mit seinem Sohn. Und sein Sohn will ja jetzt gar, oder sagt, er will natürlich nicht in dieses Computercamp oder was auch immer es da war. Und er denkt, sie gehen zum Basketballcamp, weil sein Vater das ja möchte. Und natürlich stehen die trotzdem am Ende vor diesem Computercamp. War ja dann auch irgendwann alles total offensichtlich. Und dann war ja auch Bugs wieder da und so. Ja, weiß ich nicht. Also, das war wirklich dann irgendwo so ein bisschen. Ja, das, da kann ich verstehen, wenn da die Kritik so ein bisschen größer war, weil es war echt schon, also man konnte sich dann schon echt denken, was da dann alles so passieren wird. Und ich muss auch sagen, tatsächlich so mit während des Spiels und so mit die besten Sequenzen fand ich, wo es dann wirklich so total random wurde, dank der Looney Tunes. Also diesen Wechsel fand ich halt auch ganz cool, wo du quasi in der ersten Halbzeit gesehen hast, okay, die versuchen so zu spielen, wie LeBron das möchte und er ist dann auch so ein bisschen angepisst und so, aber dann hat er die Einsicht und sie sagt so, okay, macht euer Ding und klar, dann wurde es halt einfach geil, weil es halt random wurde, ne? Was da teilweise was sie da teilweise für Sachen gemacht haben, war halt schon witzig, ne? Mit dem Roadrunner beispielsweise und so, fand ich schon echt ganz cool. Aber ja, danach wurde es halt wirklich ein bisschen zu generic, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, da sollte man vielleicht auch nicht allzu hohe Erwartungen haben, weil du hast ja schon auch richtig gesagt, es ist halt einfach ein Kinderfilm. Also da jetzt irgendwie mit einem heftigen Plot oder so zu arbeiten, das denke ich, da sollte auch keiner die Erwartung für haben, ne?
Nee, das auf keinen Fall. Ich fand, und das ist mir auch auf jeden Fall hängen geblieben, was Space Jam 1 wahrscheinlich auch so genial gemacht hat, ist, dass man auch das Real Life von MJ aufgegriffen hat und das einfach da perfekt reingepasst hat. Sprich, die ganze Geschichte, ne? Er hat die NBA verlassen, um Baseball-Profi zu werden. Wird dann von allen irgendwie so gefeiert, obwohl er jetzt gar nicht mal sonderlich gut spielt. Und dass dann nach diesem Spiel gegen die Monsters, dass er dann gesagt hat, ey, ich hab's einfach immer noch voll drauf, ich bin immer noch der Beste der Welt, ich spiele jetzt wieder Basketball. Aber das war halt ganz cool, dass man da auch so diese beiden Welten verknüpfen konnte. Das konnte man jetzt im zweiten Teil leider nicht machen, was ja auch für mich einer der Hauptgründe ist, warum Space Jam 1 dann noch der deutlich bessere Film war. Aber ich fand, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der mir beim ersten Teil doch deutlich besser gefallen hat. Ich bin ja jemand, wenn ich Filme gucke, gibt's eine Sache, auf die ich auch immer sehr achte, und das ist Filmmusik bzw. der Soundtrack. Und da muss man auch ehrlich sagen, also da ist Space Jam 1 ja wirklich um Welten besser gewesen, oder wie siehst du das?
Ja, schon. Also mir sind da jetzt auch echt nicht so viele Songs im zweiten Teil überhaupt im Gedächtnis geblieben. Ich fand halt so diese Post-Credit-Scene und so, da wurde eine gute Songauswahl und so getroffen, und ansonsten, ja, hast du recht, kommt das an den ersten Teil halt gar nicht rein. Also das war halt echt eine ganz andere Liga, deutlich ikonischer und so alles ausgewählt. Aber das war natürlich auch ehrlich schwer für den zweiten Teil, weil die Messlatte lag natürlich echt schon enorm hoch.
Ja, mit Sicherheit. Aber trotzdem finde ich, ist das auch ein Punkt, den man an dieser Stelle durchaus erwähnen kann und auch sollte.
Ja, definitiv. Also ist ein berechtigter Punkt, aber ja, wie gesagt, halt auch einer dieser Punkte, wo ja der zweite Teil jetzt einfach quasi nicht mit dem ersten mithalten konnte, einfach weil der erste da so stark vorgelegt hat. Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, wollen wir dann jetzt schon zum Gesamtfazit kommen, oder hast du sonst noch was, worüber du quatschen möchtest bezüglich des Films?
Nee, also wenn du möchtest, kannst du sehr gerne mit deinem Endfazit schon anfangen.
Ja gut, okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Also ich fand Space Jam A New Legacy eigentlich echt ganz nice, aber halt auch nicht mehr. Also es war ganz cool, dass einfach jetzt mal quasi eine Variante von diesem Klassiker jetzt quasi in dieser neuen Version zu sehen, quasi auch auf die aktuelle Zeit ein bisschen übertragen. Natürlich mit LeBron James dann auch eher ein Spieler jetzt für diese neue Generation und so, und halt auch mit den Gegenspielern und so, dass das halt alles ein bisschen mehr auf diese Ära auch angepasst ist. War dann aber halt irgendwo auch so, also ich finde, entweder hätte man wirklich was komplett Neues versuchen müssen, was sie irgendwo natürlich versucht haben mit diesem Dumb Ball, aber es hat halt irgendwo auch nicht so gut funktioniert. Also ja, also der zweite Teil steht halt jetzt echt schon ganz schön im Schatten des ersten, weil da kommt er einfach nicht dran, da bin ich auch ganz bei dir. Ich finde trotzdem wird jetzt halt dieser Film teilweise ein bisschen zu sehr overhated. Also zum Beispiel, wenn ich halt höre, was natürlich auch immer gerne nach Filmen gesagt haben, die nicht so gefallen, so ja, absolute Zeitverschwendung und so, fand ich jetzt persönlich nicht. Also er hatte halt seine Momente, gerade als NBA-Fan hast du halt wirklich diese Witze, die du dann auch mal feiern kannst, beziehungsweise wo du halt auch einfach drüber schmunzeln kannst. Klar, die kleinen Kinder werden das nicht unbedingt tun, einfach weil die den Zusammenhang nicht kennen, aber wie gesagt, also als Basketballfan finde ich, kann man sich den Film auf jeden Fall geben, beziehungsweise sollte man auch einfach, weil es ist einfach ein cooler Film, wenn man ein bisschen Bock hat, ein paar Mal zu lachen und so, und wenn man dann halt auch noch ein bisschen was mit den Looney Tunes anfangen kann, dann denke ich, ist das eigentlich eine ganz coole Kombi. Wie gesagt, der erste Film ist halt besser, hat halt einfach deutlich besser vorgelegt. Und ja, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt diesen Film so eine Bewertung geben müsste von so einer Skala von 1 bis 10, wäre ich wahrscheinlich wirklich einfach so bei einer 5. So, er war halt okay. Er war nicht sonderlich schlecht, er war mittelmäßig halt. Der erste war halt gut, der wäre halt irgendwo, keine Ahnung, bei einer 7 oder 8 oder so, und der hier war halt okay. Also deshalb, ich fand den Film halt solide, nichts Weltbewegendes, aber auch keine totale Enttäuschung.
Ja, ich gehe da in eine sehr ähnliche Richtung. Also auf jeden Fall war der Film alles andere als Zeitverschwendung. Ich finde auch, wenn du wirklich Basketball-Fan bist, beziehungsweise NBA-Fan, dann musst du dir den angeguckt haben. Und wenn du auch heute noch ein großer Befürworter der Looney Tunes bist, dann guck dir das Ding ruhig auch an, schadet dir dann auch nicht. Dass der erste Teil besser war, haben wir jetzt ja beide auch schon mehrfach jetzt erwähnt in diesem Pod. Einfach aus diversen Gründen. Es hat von der Story her insgesamt einfach mehr Sinn ergeben, dann ja, warst du natürlich in der Situation, dass du, wenn du einen zweiten Teil machst, dass er einfach ganz anders gestaltet sein muss als der erste, was einfach leider nicht immer so funktioniert hat, wie es dann funktionieren sollte. Und da verstehe ich auch, wenn man dann argumentiert, ja, dann mach doch einfach keinen zweiten Teil davon. Ja, deshalb, irgendwo schwierig, das Ganze. Wenn du es jetzt ganz objektiv betrachtest und jetzt auch die Sicht eines Basketballfans da versuchst auszublenden, dann musst du dich natürlich schon daran stören, dass es eigentlich ein reiner Werbefilm war irgendwo. Denn diese beiden Zielgruppen, Kinder und Basketballfans zu kombinieren, ist einfach unfassbar schwer. Und da hast du natürlich jede Möglichkeit auch irgendwo genutzt, Werbung für dein Warner Brothers Universum zu machen. Wenn du jetzt eher neutraler an die Sache gehst, weniger als Basketballfan, dann wundert es mich auch nicht, dass da einige Leute sagen, ey, der Film, der ist total schlecht gewesen. Es ist irgendwo nachvollziehbar dann für mich, dennoch würde ich da trotzdem nicht mitgehen. Also ja, du hast auch gesagt, er hatte seine Momente, definitiv. Ich habe es auch echt genossen und sobald das Ding auf Netflix ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch nochmal auf Englisch gönnen, wahrscheinlich auch mehrmals. Space Jam 1 gucke ich auch relativ oft sogar, also auf jeden Fall ein paar Mal im Jahr. Und ich denke, das wird auch ähnlich sein. Also wie gesagt, wenn man Basketballfan ist, dann muss man den eigentlich schon gesehen haben. Und ja, in der Gesamtbewertung wäre ich da auch wahrscheinlich bei einer 5 von 10. Ich denke, das trifft es ganz gut, denn ne, wie gesagt, er hatte seine Momente, er hatte auch ganz klare Schwächen, keine Frage, aber auf jeden Fall, ja, ein Film, den ich schon genossen habe und wie gesagt, auch ein Film, den ich mir sehr gerne nochmal ansehen werde.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, könnten wir ja diesen Teil des Pods abhaken und ja, würde sagen, lass uns direkt weitermachen, denn natürlich zählen neben Film auch ja verschiedene Gaming-Bereiche zur Freizeitgestaltung und über diesen möchten wir jetzt reden, denn wir reden natürlich über NBA 2K22, aber jetzt natürlich nicht unbedingt über das Gameplay, weil da ist natürlich noch nicht so viel so bekannt, sondern ja, über die neuen Covers, beziehungsweise über die neuen Athleten, die ja im kommenden Teil das Cover von NBA 2K ziehen werden. Ja, da wir so ein bisschen über die Auswahl quatschen, wie sehr wir damit zufrieden sind, wie uns die Covers auch allgemein gefallen. Und ja, da würde ich erstmal einfach reinstarten und sagen, ja, ihr habt es ja wahrscheinlich schon alle mitbekommen, aber der neue Cover-Athlet für das anstehende 2K ist mein Lieblingsspieler Luka Doncic, was mich natürlich sehr gefreut hat. Gab da ja so ein paar Gerüchte drum, wer es dieses Jahr werden könnte. Luka hatten, glaube ich, nicht die allermeisten auf der Rechnung, beziehungsweise natürlich ein paar hatten ihn auch genannt. Aber ja, gab natürlich dann auch wieder so ein paar, die gesagt haben: Ja, der ist doch noch viel zu jung, der hat ja noch nicht so viel erreicht und so. Klar, bei dem muss man dann aber auch sagen, Zion Williamson war auf dem Cover von dem letztjährigen 2K von der Next-Gen-Edition und da hatte er, glaube ich, 19 Spiele oder so in der NBA gemacht. Also von daher, das Argument würde ich jetzt nicht wirklich zählen lassen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Nummer, muss man auch sagen, dass jetzt hier Luka auf das Cover der Standard-Edition gekommen ist. Weil, wenn ich mich recht entsinne, dürfte er jetzt auch der erste Europäer sein. Wobei, nee, Giannis war auch schon auf dem Cover. Okay, dann ist er jetzt der zweite. Aber auf jeden Fall auch noch nicht so weit. Oder es wird auf jeden Fall noch nicht so viel zur Ehre, dass die da als ausländische Spieler auf den Cover von NBA 2K gelandet sind. Von daher, ja, mich natürlich als großen Fan von Luka freut das extrem. Und ja. Eigentlich wäre es ein No-Brainer, diese Edition zu kaufen. Allerdings gibt es ja auch noch eine Legends-Edition. Aber bevor wir über die reden, will ich jetzt erstmal ja, dir das Wort geben, Tim. Wie gefällt dir denn überhaupt jetzt dieses Cover von NBA 2K22 der Standard-Edition mit Luka Doncic?
Ja, ich finde das jedes Jahr spannend, weil eigentlich ist das Cover von einem Videospiel ja somit das Unwichtigste an dem Spiel eigentlich. Also solche Sachen wie Gameplay, Story und solche Sachen sollten ja eigentlich viel wichtiger sein, aber trotzdem bin ich jedes Mal total hyped, wenn es das heißt, ja, ein paar Tage nur noch, bis das Cover veröffentlicht wird. Ja, zur Auswahl vom Cover-Athleten, das ist ja bei 2K mittlerweile so eine Regel, dass man auf dem Homecover immer einen Athleten nimmt, dem diese Ehre vorher noch nicht zuteil geworden ist. Also konntest du im Vorfeld da natürlich auch schon mal einige Namen ausschließen, die man da nicht sehen wird. Dennoch gab es einige Namen, die man da trotzdem jetzt noch irgendwo auf dem Schirm hatte. Luka wäre jetzt in meinen Augen auch eher nur mit Außenseiterchancen gewesen, da er eben jetzt erst sein drittes Jahr, glaube ich, gespielt hat. Und da war ich schon im ersten Moment irgendwo ein bisschen überrascht, dass man sich jetzt für ihn entschieden hat. Aber auch wenn ich ja jemand bin, der in der vergangenen Saison immer sich so ein bisschen an diesen überkrassen Luka-Hype gestört hat. Also, ne, um das vielleicht jetzt auch nochmal klarzustellen, ich war nie ein Luka-Hater, nur ich fand es immer total überzogen, wenn Leute gesagt haben, ja, der muss jetzt in diesem Jahr unbedingt MVP werden, der ist in der GOAT-Diskussion jetzt schon mindestens in den Top 10, wahrscheinlich unter den Top 3. Das ging mir immer ein bisschen gegen Strich, muss ich sagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, was Luka jetzt auch in diesen Playoffs gespielt hat, das kannst du mit Weltklasse ja kaum noch beschreiben, wenn du überlegst, dass er in der ersten Runde wirklich überragende Verteidiger wie Paul George und Kawhi Leonard einfach auseinandergenommen hat und die ihn einfach nicht stoppen konnten. Da bin ich mittlerweile auch deutlich mehr auf dem Luka-Hype-Train. Also da muss man wirklich sagen, seine Playoffs haben da auch so ein bisschen meine Sicht verändert. Und ja, dass der Junge eine großartige Zukunft hat, weiß jeder. Und dass er auch bereits jetzt einer der Top-Spieler in der Liga ist, ist mittlerweile auch klar. Deshalb finde ich, auch wenn er noch sehr jung ist und noch nicht lange in der NBA ist, auf jeden Fall jemand, dem du diese Ehre zuteil werden lassen kannst, auf dem Hauptcover von 2K zu sein. Auch erst, wie du richtigerweise gesagt hast, als zweiter Europäer.
Ja, also um nochmal diesen Punkt aufzugreifen, den du ja auch schon gesagt hast, also ich finde das auch irgendwie ziemlich krass, wie so dieses Phänomen ist mit diesen Coverstars. Irgendwie wird da gefühlt auch in der NBA jetzt zumindest in der Bubble, wird da ein bisschen größerer Hype drum gemacht als in den ganzen anderen Sportspielen, weil zum Beispiel bei FIFA kam mir das jetzt nie so groß vor, dass da so drüber geredet wurde. Und hier ist ja dann teilweise, also was da auch teilweise für ein Hype entstanden ist, als dann
Aber
die Covers
sorry, wenn ich da
gelegt
kurz
wurden.
eingrätsche. Bei FIFA war es aber auch jahrelang so, dass du schon immer wusstest, ah, es wird wieder Messi.
Ja, das stimmt natürlich auch. Und mittlerweile ist es, glaube ich, immer Mbappé, zumindest seit ein paar Jahren. Von daher, ja, ist es jetzt auch keine große Überraschung mehr. Aber ja, natürlich habe ich auch schon gesagt, ich freue mich jetzt bei diesem Cover einfach, dass es Luka geworden ist. Und ja, du hast jetzt auch natürlich auch schon angesprochen, 2K bringt ja jetzt einfach auch in den letzten Jahren einiges an Abwechslung rein. Und ja, wenn man wirklich so jetzt diese absoluten Topstars der Liga nimmt, dann muss man ja auch sagen, es gibt halt auch einfach so ein paar Typen, die einfach nicht so diese, ja, wie soll ich das beschreiben? Die, wenn die auf dem Cover sind, wo du dir jetzt einfach so denkst, na, weiß ich nicht, ob die einfach so für diese Rolle so geeignet sind. Ich denke da beispielsweise an so Leute wie Kawhi Leonard oder auch einen Nikola Jokic, weil, weiß ich nicht, so ein Luka versprüht da irgendwie halt schon irgendwie noch so einen anderen Flair, finde ich. Oder was findest, wie stehst du dazu?
Ja, absolut. Also Luka ist nun mal der geborene Posterboy, mehr oder weniger. Du musst einfach so eine gewisse Ausstrahlung mitbringen und so ein Kawhi, bei dem weißt du ja gar nicht, ob der Mensch überhaupt irgendwelche Emotionen hat. Aber ist schon mal schwierig. Und ja, bei Jokic ist es wahrscheinlich auch irgendwo so ein bisschen die Frage des Looks, ohne ihm jetzt ihn zu nahe treten zu wollen, mit Sicherheit nicht. Nur er, wenn du ihn siehst, da würdest du jetzt nicht sofort denken, oh ja, das ist mit Sicherheit ein Leistungssportler. Und vielleicht spielt das da auch mit einer Rolle bei der Auswahl. Also, ja, jeder ist da einfach nicht für gemacht, aber ich denke, Luca ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Den kannst du da ohne Probleme draufstellen und jeder denkt sich, ja, sieht nach einem coolen Cover aus.
Ja, das denke ich auch. Vor allem, ja, du hast ihn jetzt beispielsweise Posterboy genannt. Finde ich, passt aber wirklich sogar ziemlich gut, diese Beschreibung, weil natürlich willst du auch einfach gerne Spieler nehmen, die allgemein relativ beliebt in der Liga sind. Und da bietet sich Luka natürlich auch schon echt an, weil natürlich, also wenn es Kritiker gibt, dann sind es welche, die wirklich sagen, der wird hier zu sehr overhyped und wird schon zu schnell in den Himmel gelobt und so. Aber generell freut sich ja eigentlich jeder, sag ich mal, Standard-NBA-Fan oder normale NBA-Fan, freut sich einfach an den Leistungen und hat da einfach extrem Respekt vor, was er da wirklich jetzt schon, ja, einfach als junger Profi da einfach abreißt und das verdient einfach nur extrem Respekt. Von daher finde ich, hat er sich das Ganze spielerisch auf jeden Fall auch schon verdient, auch wenn es natürlich früh ist. Aber wie gesagt, auch einfach so vom reinen, ja, wirklich Erscheinungsbild und so finde ich, passt er da auch einfach richtig gut rein. Und natürlich hilft das 2K jetzt auch nochmal, wie gesagt, einen weiteren Europäer aufs Cover zu bringen. Und ja, finde ich einfach cool, dass er jetzt die Möglichkeit da hat und ja, einfach, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Geschichte. Eigentlich muss ich mir diese Version von 2K vorlegen, zulegen, aber ich habe es ja jetzt schon angesprochen, es gibt auch noch andere Varianten und ja, da würde ich dich einfach mal fragen, Tim, möchtest du vielleicht die anderen Varianten des 2K-Covers vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Ist ja mittlerweile auch eine Tradition bei 2K geworden, dass es neben der Standard-Edition immer noch ein Legenden-Cover gibt. Das ist ja auch ein bisschen anders. Es ist eigentlich kein Legenden-Cover, sondern ich glaube, der offizielle Titel ist 75th Anniversary Edition. Da die NBA ja jetzt ihren 75. Geburtstag feiert, hat man dort drei Spieler auf das Cover gepackt, die in drei verschiedenen Jahrzehnten irgendwo aktiv waren, aus drei verschiedenen Generationen stammen. Und zwar haben wir dort jetzt Kevin Durant, Dirk Nowitzki und Kareem Abdul-Jabbar. Also wir haben einen noch aktiven Spieler, einen Spieler, der ja von 2000 bis 2020 ungefähr in der Liga war, also ne, ein bisschen davor, und dann natürlich noch schon fast eine Urlegende mit Kareem Abdul-Jabbar. Finde ich auch sehr cool, dass man jetzt diesen Anlass des 75. Geburtstages aufgegriffen hat, um daraus auch ein Cover zu gestalten. Auch das drei Spieler, die du auf jeden Fall nehmen kannst. Da gab es ja auch so ein bisschen Kritiken, so von wegen, ja, warum macht man eine Legenden-Edition mit einem aktiven Spieler? Muss doch nicht sein. Ja, aber es ist ja irgendwo keine Legenden-Edition. Von daher finde ich schon okay, wenn du da jetzt noch einen aktuellen Spieler nimmst. Und meine Meinung hinsichtlich Kevin Durant ist ja auch bekannt, dass ich einfach der Meinung bin, dass er aktuell der beste Spieler der Welt ist. Von daher absolut legitim, ihn da zu wählen. Dirk hat natürlich auch eine Ära geprägt. Ob du jetzt an der Stelle sagst, ja, er ist mit Sicherheit einer der besten Power Forwards aller Zeiten, aber der hat beispielsweise auch zeitgleich mit Spielern wie Kevin Garnett oder Tim Duncan gespielt. Warum immer nicht einen von denen? Ja, könnte man jetzt auch ein Fass von aufmachen, aber andersrum, Kevin Garnett hat schon mal ein Cover bekommen, Tim Duncan jetzt zwar nicht. Aber gut, ist jetzt in meinen Augen glaubst du gesprungen, wen man da von den beiden nimmt. Und da ist natürlich nochmal jemanden aus der älteren Garde, und da finde ich es auch vollkommen legitim, einen Kareem Abdul-Jabbar zu nehmen. Auch ohne jede Frage einer der Größten, die das Spiel jemals gespielt haben. Und auch er jemand, den man vorher noch nie auf einem 2K-Cover gesehen hat, sei es jetzt eine Standard-Edition oder eine Legenden-Edition. Deshalb war er irgendwie auch so ein bisschen überfällig. Und wie gesagt, also die drei, das sind alle Spieler, die haben es verdient, auf diesem Cover zu sein, ohne jede Frage. Und wie gesagt, dass man jetzt auch den Geburtstag der NBA aufgreift, um daraus ein Cover zu gestalten, finde ich eine ganz schöne Idee. Und deshalb ist das auch ein Cover, was mir sehr gefällt. Und ich kann auch schon mal ein bisschen spoilern, das wird auch die Edition sein, die ich mir zulegen werde.
Ja, also ich finde die Idee auf jeden Fall auch ziemlich cool, dass man da halt dieses Jubiläum der NBA aufgreift und da ja jetzt drei Spieler genommen hat, die halt über verschiedene Generationen ja das Spiel bzw. die Liga auch in einer gewissen Weise geprägt haben. Klar kann man jetzt irgendwie sagen, ja, war nicht, oder sind Dirk und KD jetzt vielleicht nicht ein bisschen zu nah beieinander oder so, aber finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Und vor allem, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, von den ganz alten Generationen, ne, also da ist Kareem ja wirklich so mit der, also Kareem ist so mit der einzige von diesen wirklich ganz, ganz alten Spielern, wo man sagen kann, okay, den kannst du echt noch aufs Cover packen, sodass die Leute ihn kennen, weil ganz ehrlich, wenn jetzt ein 13, 14-Jähriger, keine Ahnung, also halt eher die jüngere Zielgruppe, wenn die so dieses Cover sehen, also die werden KD kennen, wahrscheinlich werden sie auch noch dir kennen, aber bei Kareem sind schon Fragezeichen drauf, und wenn du dann, keine Ahnung, Jerry West oder so nimmst, dann wird es halt auch irgendwann so, dass du denkst, okay, ja, keine Ahnung, die jetzt auf dem Cover, da stehen halt die Kinder oder also die Jugendlichen vor und denken sich auch nur so, ja, keine Ahnung, wer ist denn das überhaupt? Und generell auch mit dieser Strahlkraft und so haben wir ja auch schon drüber geredet, dass das ja auch irgendwie, man braucht halt auch so einen gewissen Flair, sage ich mal, was, glaube ich, auch so ein Grund war, warum vielleicht Dirk jetzt auch über seine lange, lange Karriere vielleicht nie auf dem Cover war oder so, dass sie das vielleicht auch gedacht haben, ja, weiß ich nicht, so alleine vielleicht nicht, aber halt jetzt mit den beiden anderen zusammen, finde ich, wirkt das schon auf jeden Fall sehr cool. Und ja, KD war ja zwar auch schon mal auf dem Cover, aber jetzt halt so nochmal in dieser Variante finde ich auf jeden Fall auch okay. Klar, keine Ahnung, kannst du jetzt auch drüber diskutieren, hätte da vielleicht einen LeBron oder so drauf gemusst oder so, aber so, wie gesagt, ich bin mit der Auswahl top zufrieden. Wie gesagt, man kann auch noch über Dirk drüber diskutieren, ob da vielleicht wer anders drauf soll, aber finde ich halt natürlich auch aus deutscher Brille und natürlich auch aus der MS-Fan-Brille sehr cool, aber keine Ahnung, von mir aus hast du da auch, was weiß ich, wen noch drauf packen können, weil generell einfach erstmal finde ich diese Idee sehr cool und wie gesagt, ich bin auch mit der Spielerauswahl total zufrieden.
Ja, um vielleicht nochmal kurz deinen Punkt mit Kareem aufzugreifen, dass du eben aus dieser Generation schon recht schwierig hast, da jemanden zu nehmen, den die Leute heutzutage auch noch kennen. Ich denke, er ist auch schon alleine deshalb eine recht gute Wahl, da er ja auch schon durch seine Sportbrille so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Also ich denke, er ist schon deutlich einfacher auf dem Cover zu identifizieren als jetzt auch beispielsweise ein Bill Russell oder ein Will Chamberlain. Was ich mir ein bisschen gedacht habe, als ich das Cover gesehen habe, ist, dass du es ja theoretisch auch hättest so machen können, dass du nicht nur vielleicht 3 Spieler nimmst, sondern vielleicht sogar 5 und irgendwie so ein bisschen jeden aus einem Jahrzehnt aus der Vergangenheit. Aber dann wäre es vielleicht irgendwo auch zu ausgeschlachtet gewesen, das weiß ich nicht. Aber ich finde auch jetzt, unabhängig davon, welche Namen jetzt tatsächlich das Cover zieren, dass das Design an sich mit diesen 3 Leuten zusammen, dass es einfach extrem cool aussieht. Und als ich das gesehen habe, habe ich auch direkt gedacht, okay, das muss ich haben. Da gibt es auch keine Diskussion. Und ja, ich denke, wir haben es jetzt beide erläutert. Das sind Spieler, die auf jeden Fall würdig sind, auf diesem Cover zu sein. Und ja, wann kommt das Spiel raus? Ich glaube, am 10. September, also sind jetzt noch ein bisschen mehr als 4 Wochen. Ich habe allerdings leider die Hoffnung aufgegeben, bis dahin eine PS5 zu besitzen, auch wenn ich es natürlich weiterhin versuchen werde. Aber ja, weiß nicht, möchtest du noch auf das dritte Cover vielleicht eingehen?
Ja, wobei, was wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesagt haben, dass dieses Jahr die Cover ja auch in einem ganz anderen Artstyle gehalten sind als in den Jahren zuvor. Denn was ich auch ganz cool fand, das wird jetzt den Leuten, die den MyTeam-Modus in 2K nicht spielen, wird das jetzt nichts sagen. Aber da gibt es auch ja über die verschiedenen Phasen der Saison gibt es auch immer so ja, verschiedene Abschnitte. Und einer von diesen war in diesem, ich glaube, er hieß Age of Heroes.
Ja, so hieß er.
Genau, und das war eher so ein bisschen in diesen auch zeichnerischen Stil, auch eher in so eine Comic-Variante. Und das haben sie jetzt quasi auch so übernommen für die Cover. Also es ist mehr in dieser gezeichneten Variante, was ich auch super cool finde und auch wieder hebt sich komplett von den Jahren zuvor ab und finde ich auch deutlich ansprechender, muss ich sagen. Also eine richtig, richtig coole Idee, die sie da dieses Jahr gehabt haben. Und ich bin, also ich hoffe, das werden die in den kommenden Jahren auch so beibehalten, weil ich finde, das sieht echt richtig, richtig gut aus.
Ja, finde ich auch wichtig, dass du da immer so ein bisschen Abwechslung drin hast. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da war es meistens so, du hattest ja, diesen roten Hintergrund, also dieses Rot, diese Farbe, die du auch aus dem 2K-Logo kennst. Und dann war da der Spieler drauf, unten stand der Name mit der Trikotnummer und das war es eigentlich. Also die waren eine Zeit lang wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Und dass du da jetzt mal was völlig anderes hast, finde ich auch sehr cool. Ob man jetzt jedes Jahr diesen, nennen wir es mal Age of Heroes Style nehmen muss, weiß ich nicht. Also ich denke, das wäre nach ein paar Jahren natürlich auch irgendwann ausgelutscht. Aber da einfach verschiedene Ansätze zu wählen und so ein bisschen zu variieren, finde ich auf jeden Fall cool. Und dass man jetzt auch quasi so ein Motto aus dem letzten Teil nochmal aufgegriffen hat, finde ich auch eine sehr schöne Idee. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen mit den Spielern, die da drauf sind und auch die Art und Weise, wie man sie da platziert und präsentiert in diesem Stil, finde ich einfach super cool. Und ich könnte mir sogar vorstellen, ein Bild einfach nur von diesem Cover mir an die Wand zu hängen, weil ich es einfach so schön finde.
Ja, bin ich tatsächlich auch ganz bei dir. Also bei mir hängen jetzt auch schon seit einigen Jahren keine Poster mehr oder so im Zimmer rum, aber echt von diesem Artstyle auch allgemein, von diesen Covern, könnte ich mir ja schon echt gut vorstellen, mir da von sowas aufzuhängen, weil die sehen einfach extrem sexy aus. Und klar, gebe ich dir auch recht, wenn du jetzt immer quasi diesen Stil gehst, wäre es wahrscheinlich auch nach einer Weile ausgelutscht, aber ja, wie du es auch gesagt hast, wenn du quasi auch einfach mal immer sowas aus diesem Vorjahr da aufgreifst, keine Ahnung, wer weiß, was die sich nächstes Jahr für Mottos oder so einfallen lassen werden und das dann immer so ein bisschen dann auch aufs Cover überträgst, würde ich schon cool finden, halt einfach, dass du auch mehr Varianz da drin hast, ne? Klar, das kann auch dann irgendwann mal so sein, dass es dann gar nicht überzeugt und auch da mal ein kompletter Griff ins Klo wird, aber finde ich auf jeden Fall deutlich besser, wenn sie sich da auch einfach mal was anderes trauen und nicht halt immer so, wie du es jetzt auch beschrieben hast, wie es über einige Jahre war, einfach ja ein Bild von diesen Spielern auf rotem Hintergrund und dann drunter steht der Name.
Ja, finde ich auch sehr schön, dass wir uns da einig sind. Also allgemein diese ganze Aufmachung der Cover, die hätte ich eigentlich später nochmal angesprochen. Ist auch okay, das jetzt zu erwähnen. Deshalb wiederhole ich einfach nochmal meine Frage von vor ein paar Minuten. Möchtest du nochmal auf das dritte Cover eingehen, was jetzt auch veröffentlicht wurde?
Ja, genau. Denn ja, es wird Historie geschrieben, denn zum ersten Mal in der doch schon längeren Laufbahn von den NBA 2K-Teilen, ja, darf eine Frau das Cover von NBA 2K zieren. Und zwar die gute Candace Parker wird jetzt diese Ehre zuteil. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was ich jetzt schade finde, muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt auch Weil es wird ja jetzt so ein bisschen klar, dass die Version wahrscheinlich nur in den USA zu kaufen geben wird, was ich echt ein bisschen schade finde, warum das jetzt nicht als auch als eine der Editionen für uns Europäer möglich sein wird. Ich meine, dass es diese, sag ich mal, lokalen Editionen gibt, das war ja auch schon, das gab es ja auch schon zuvor. Rui Hachimura kriegt beispielsweise in diesem Teil auch eine Japan-Version. Und ich glaube, die Gasol-Brüder hatten beispielsweise auch schon mal eine spanische Version und so. Also, dass es da so diese lokalen Versionen gibt, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Aber warum man das jetzt bei diesen ja schon irgendwo auch wichtigen Cover, sag ich mal, weil es ist ja schon auch ein Statement, so dass jetzt auch da endlich mal eine Frau aufs Cover kommt, warum man das jetzt dann, sag ich mal, so lokal hält und warum das nicht für alle zugänglich ist, das finde ich irgendwie ein bisschen schade und das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz.
Ja, ich glaube, ich verstehe schon, warum man das macht. Also, das ist ja auch nicht nur so, dass es die nur in den USA geben wird. Das ist ja auch ein exklusives, boah, nicht, mir versteht gerade die Sprache. Ein exklusives Cover, was du auch nur im GameStop erwerben kannst. Also, ich schätze mal, die Idee dazu kam nicht mal von 2K selbst, sondern es war wirklich so eine Werbemasche von GameStop, weil die eben so ein bisschen auf diesen Hype-Train aufgesprungen sind, dass die WNBA so ein bisschen an Popularität gewinnt. Und um ja jetzt da vielleicht auch noch mal kurz einen anderen Ansatz anzugehen: Als ich dieses Cover gesehen habe, hatte ich einen kurzen Moment die Hoffnung, dass die WNBA auch einen viel größeren Stellenwert in dem Game haben wird. Denn bisher war es ja immer nur so, du kannst entweder ein schnelles Spiel mit denen machen oder eine Saison spielen oder meinetwegen Playoffs. Aber solche Sachen wie My Career, My GM, solche Sachen, die hast du ja, was Frauenbasketball angeht, noch so gar nicht da gehabt. Und da habe ich gedacht, ey, wenn die jetzt ankommen und eine Frau auf das Cover packen, dann ist ja vielleicht tatsächlich die Möglichkeit da, dass man in dem Bereich doch deutlich mehr den Fokus setzt. Aber dann habe ich festgestellt, dass die WNBA auch einen Geburtstag feiert. Und zwar wird die WNBA 25 Jahre alt. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das einfach auch nur so ein Werbeding ist, dass du jetzt sagst, ja, die haben Geburtstag, so jetzt ist der Zeitpunkt, wo du das einmal machst. Und ich glaube, das wird es dann auch gewesen sein. Und ja, dass man jetzt das auch nur in den USA und auch nur da im GameStop erwerben kann, denke ich, ist einfach ja so eine Idee gewesen, die ein hochrangiger Mitarbeiter bei GameStop hatte, dass man gesagt hat, okay, da ist gerade was, die Liga steht so ein bisschen im Fokus, lass uns das doch einfach exklusiv anbieten, da können wir von profitieren. Und ja, also ich denke, das wird der Hauptgrund sein, warum wir das in Deutschland im Handel nicht erwerben können.
Ja, das würde ich dann halt tatsächlich auch irgendwo wieder ein bisschen schwach finden, wenn man ja das jetzt quasi auch so ein bisschen verkauft. So, das war ja, oder das hat ja auch für ein paar Schlagzeilen gesagt, so History Making und so, dass jetzt wirklich eine Frau auf dem Cover ist. Aber wenn man jetzt einfach wirklich nur sagt, okay, hier ist das Cover und ansonsten war es das jetzt so ziemlich, wie du ja auch gesagt hast, wenn da im Spiel nichts angepasst wird und so, würde ich das schon echt schade finden, weil. Warum sollte es das nicht geben? Also warum solltest du beispielsweise My Career nicht mit den Damenmannschaften spielen? Oder warum solltest du halt, ja, auch bei den ganzen GMs und so,
Ja
warum
gut,
sollte das nicht
bei
einfach
My
irgendwie.
Career kann ich es irgendwo ein bisschen verstehen, weil du dann zwei völlig unterschiedliche Stories irgendwo kreieren müsstest. Aber so My GM,
Ja,
da
aber
finde ich,
jetzt
spricht
mal
doch gar
ganz
nichts gegen, ne?
ehrlich. Also als ob das jetzt ein Problem wäre. Also ich denke, da hat auch 2K ein Team, was groß genug ist. Vor allem, wenn wir uns jetzt, also ich. Kann jetzt natürlich nicht über die Story von 2K21 auf der Next-Gen-Version reden, aber auf der Last-Gen, also auf der PS4-Version, das war ja keine wirkliche Story, also tut mir leid. Also sowas kannst du auch dann, sag ich mal eben auch für die Frauen machen.
Ja, klar, das schon. Also da bei 2K21 war es ja auch so, dass der My-Career-Fokus klar auf der Next-Gen lag, dass es da deutlich mehr Möglichkeiten gibt, habe ich aber leider auch nur gehört. Selber habe ich die Erfahrung leider nicht gemacht, da ich, wie gesagt, noch keine PS5 besitze. Also klar, was du dann auf der alten, in der alten Generation gesehen hast an Story-Modus, das hättest du natürlich problemlos auch für die WNBA machen können. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings finde ich, sollte das jetzt aber auch nicht das Ziel sein, dass du so eine Art von Story dahin klatscht, denn das wäre wirklich nichts. Und das ist tatsächlich auch so der Grund gewesen, warum ich dieses Jahr so viel mehr in My Team dann auch reingefunden habe. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also ich hoffe wirklich, dass dieses Frauencover jetzt nicht nur gemacht wurde, weil die WNBA Geburtstag feiert. Ich würde mir schon wünschen, dass man auch in den kommenden Jahren immer ein zusätzliches Cover für die Frauen hat und dass es das dann auch hoffentlich weltweit zu kaufen gibt. Denn es ist ja auch nicht nur in den USA so, dass die WNBA dort an Relevanz gewinnt. Auch in Europa gibt es ja mittlerweile einige WNBA-Fans, auch in Deutschland. Es gibt ja sogar auch deutsche Basketball-Podcaster, die ihr Hauptaugenmerk auf die WNBA legen. Guckt euch zum Beispiel mal das Team von Talking the Game an. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Experten, was das angeht. Und deshalb, ne, war das schon so ein bisschen ja, schwierig. Also ich wusste das nicht, dass die WNBA jetzt auch 25 wird. Und als ich das dann wusste, habe ich echt gedacht, also so ein Cover werden wir wahrscheinlich so schnell nicht nochmal sehen. Und einen großen Einfluss aufs Spiel wird es vermutlich auch nicht unbedingt haben.
Ja, und das wäre dann halt einfach ziemlich schade, wenn das jetzt quasi einfach nur ja aufgrund von Jubiläumszwecken so ist und wir da einfach keine Anpassungen, sage ich mal, im Spiel und so bekommen. Klar, das wird es irgendwann geben. Also irgendwann wird man auch einen Story-Modus mit einer Frau spielen können und da wird es auch die My-Career-Option mit den Frauenteams und so geben, weil irgendwann muss das kommen. Deshalb, ja, bin ich mir da halt unschlüssig, wann. Also ich glaube, dieses Jahr halt nicht. Da bin ich da dann auch eher bei deiner Theorie, dass es jetzt einfach daran liegt, dass es jetzt ja, das Jubiläum ist und sie sich gedacht haben, komm, dann passt das ja jetzt auch ganz gut. Und generell, also wenn wir jetzt so ein bisschen von den Covern auch weggehen, was ich mich halt auch echt frage, wieso dieses 2K wohl jetzt allgemein gestaltet wird. Weil was man ja ganz klar sagen muss, 2K ist eins der wenigen Spiele, was ganz klar seinen Fokus jetzt schon auf diese ganzen Next-Gen-Konsolen, also sprich der ja, PS5 und, boah, ich weiß gar nicht, die Xbox Series X heißt sie, glaube ich. Ja, Problem ist halt für, zumindest hier in Deutschland auch, sind die Konsolen ziemlich schwer zugänglich. Und jetzt, deswegen denke ich mir halt auch so, als jemand, der jetzt noch zwar auf der PS4 spielt, so, boah, keine Ahnung, wie wird denn das Spiel so? Weil wenn das jetzt wirklich so gefühlt nur ein hingerotztes Kader-Update und so wird, dann wäre das schon irgendwie echt ganz schön kacke.
Ja, fühle dich komplett. Kann schon sein, dass die tatsächlich da ungefähr in die Richtung gehen werden, denn du sagst es, also der Hauptfokus von 2K liegt ja eben schon auf der neuen Konsolengeneration. Das hast du in 2K21 deutlich zu spüren bekommen und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, warum das in 2K22 dann großartig anders sein sollte. Ich hoffe es natürlich auch nicht, denn ich denke, zu Release werde ich auch auf jeden Fall noch auf der PS4 spielen müssen. Und jetzt darauf zu spekulieren, dass ich relativ zeitnah dann auch die PS5 bekomme und mir das Spiel erst dann hole, weiß ich nicht. Sehe ich Stand jetzt irgendwie auch noch nicht so wirklich, denn bei mir ist auch immer so, wenn das Spiel draußen ist, dann will ich es auch haben und auch dann mal spielen. Ja, kann ich leider auch nicht sonderlich viel zu sagen, wie viel Liebe dann jetzt tatsächlich noch in die alte Generation gesteckt wird. Eine Frage, die ich mir aber auch noch stelle, wo wir gerade beim Thema Candace Parker und WNBA in dem Spiel waren. Meinst du, Luka Doncic auf dem Cover könnte vielleicht auch ein Hint darauf sein, dass der europäische Basketball vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, beispielsweise in My Career?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber nee, ich glaube, da denkst du auch ein bisschen zu weit. Nee, ich glaube, das ist eher so dieses Jahr. Luca, der ist gerade beliebt und das passt jetzt schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt irgendwie dann groß mit europäischen Teams oder so anfangen oder dass du vielleicht in Europa oder so in My Career anfängst. Wäre cool, aber würde ich jetzt nicht allzu hohe Erwartungen setzen.
Ja, es gab das ja auch schon mal, ich glaube in 2K18 oder 2K19, in dem die Karriere in China angefangen hat und man hatte dann keine lizenzierten chinesischen Teams, war da aber trotzdem einfach mit drin, weil man da scheinbar Bock drauf hatte. Aber dass man vielleicht sowas sogar auch macht, dass man kurzzeitig irgendwo in der Karriere dann in Europa spielt, aber dann auch bei Teams, die nicht lizenziert sind, würde ich jetzt gar nicht mal völlig ausschließen. Also es gab ja auch mal Zeiten, in denen die Euroleague lizenziert war. Das ist eigentlich auch schon wieder ein paar Jahre her. Das hat man leider verworfen, was ich schade fand. Auch wenn man mit denen ähnlich wie bei der WNBA nicht sonderlich viel machen konnte. Aber die einfach zu haben und dann auch die Spieler zu haben, die du dann auch beispielsweise in MyGM importieren konntest, das war halt schon echt cool. Und ich würde mir auch wünschen, dass man das wiederbringt. Deshalb habe ich so gedacht, ah, wenn Luca dabei ist, vielleicht könnte man das machen, da er ja nicht nur in Europa gespielt hat, er hat ja auch eine große Relevanz dort gehabt. Das war jetzt anders als bei beispielsweise in Giannis, der ja auch in Europa aktiv war, aber in der zweiten griechischen Liga, die jetzt keinen sonderlich interessiert. Das ist ja bei Luka anders gewesen, er war auch Euroleague MVP und so. Also ja, wäre schon cool, aber ich denke, wenn man die Euroleague da wieder mit reingebracht hätte, dann hätte man das natürlich schon längst gehört, ne?
Ja, denke ich auch, dass da wäre ein größeres Announcement oder so zugekommen. Die Idee ist natürlich nice, beziehungsweise dass dir da der Gedankengang gekommen ist, aber wie gesagt, ich glaube, dass da werden sie sich gar nicht mal so viele Gedanken dazu gemacht haben. Also da bin ich deutlich eher bei dieser ja, stumpferen Ansicht, sage ich mal, auch jetzt, wo du das mit ja, bei Kenneth Parker und so gesagt hast, bezüglich ja, dass sie das wahrscheinlich nur wegen des Jubiläums und so gemacht haben. Glaube ich, ist dann doch eher ein bisschen realistischer. Wie gesagt, ich bin eh mal gespannt, wie die Spiele werden. Ich werde es auch definitiv erstmal auf der PS4-Version spielen, weil ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt innerhalb des nächsten Monats irgendwie an eine PS5 kommen. Und ja, muss man dann eh mal gucken. Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht mal so einer, der das Spiel dann unbedingt zu Release braucht. Ich bin da irgendwie ein bisschen noch der entspanntere Typ. Von daher mal schauen. Aber allgemein auch dessen, weil ich mir echt unsicher bin, wie wohl die Version wird, glaube ich tatsächlich sogar, dass ich aktuell eher zu der Standardversion von Luca tendieren würde. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern, weil natürlich das Legends-Cover ist extrem geil, aber dann halt nur wegen des Covers mir dann das zu holen, weiß ich nicht. Und vor allem halt, auf dem einen ist halt mein Lieblingsspieler, auf dem anderen ist halt mit dir so die größte Mavs-Legende aller Zeiten und so. Ah, schwierige Entscheidung, aber schauen wir mal.
War dein Take fertig?
Ja.
Aber er war leider abgeschnitten.
Ich habe gesagt, oder was hast du denn mitbekommen? Ich habe ja gesagt, ich schwanke zwischen den Covern.
Ja, schwierige Entscheidung und dann war er irgendwie weg.
Ja, das war das Ende.
Ah, okay. Dann mache ich jetzt einfach weiter. Ja, da bin ich doch deutlich einfacher gestrickt von uns beiden, denke ich, weil ich, was solche Sachen angeht, so ein absoluter Sammler bin und mir jetzt gar nicht mal so oft neue Spiele hole, aber wenn ich mir sie hole, dann meistens schon irgendwelche Collectors Editions oder Legends Editions oder wie auch man das Ganze dann nennen möchte. Deshalb stand das bei mir relativ schnell fest, welche Version ich nehmen werde, schon bevor die Cover revealed wurden. Aber gut, da ist ja auch jeder anders, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich weiß zwar sogar ehrlich gesagt noch gar nicht genau, was jetzt alles in der 75th Anniversary Edition enthalten sein wird. Also klar, irgendwelche digitalen Vorteile wie ja, irgendwelche Ingame-Sachen wie Accessoires, T-Shirts für My Player und auch eine bestimmte Anzahl an Coins und My Team Points und so ein Kram, das ist klar. Aber ob da so jetzt noch was dabei ist, habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber gut, wie gesagt, ist eigentlich auch völlig egal, weil ich mir die Version sowieso geholt hätte. Aber ja, wie das jetzt bei mir aussieht mit Next-Gen-Konsole innerhalb der nächsten Wochen. Wahrscheinlich auch sehr schwierig, aber ich bin auf jeden Fall bemüht, rechtzeitig noch eine PS5 zu besitzen.
Ja, ich drücke dir da auch auf jeden Fall die Daumen, dass du
Dankeschön.
da hoffentlich bei deiner Suche erfolgreich sein wirst. Ja, ist halt leider echt gar nicht mal so einfach. Wir hatten ja auch schon mal den Pod, wo wir so ein bisschen off-topic gegangen sind und über diese ganze Thematik ja mit den Next-Gen-Konsolen und so jetzt geredet haben. Kann es halt einfach echt nicht sein, dass jetzt, keine Ahnung, die Konsolen sind seit, glaube ich, über einem halben Jahr draußen, fast schon seit einem Jahr. Und du kamst einfach immer noch so extrem schwer daran. Das ist schon echt traurig, aber ja, besonders jetzt halt bei 2K, wo ganz klar das auch gezeigt wurde, dass der Fokus auf den Next-Gen-Konsolen liegt. Weiß ich nicht, da fühlt sich das halt allgemein jetzt schon ein bisschen doof an, wenn du halt, sag ich mal, dann die, ja, den Vollpreis bezahlst für ein Spiel, wo du weißt, ja gut, da ist jetzt von den Entwicklern nicht die meiste Liebe reingeflossen, ne?
Ja, klar. Und deshalb ärgert mich das auch so ein bisschen, dass ich höchstwahrscheinlich aber auch mir erst die PS4-Version zulegen werden muss. Wenn es dazu kommen sollte, wo ich, wie gesagt, jetzt von ausgehe, dann würde ich natürlich auch erstmal nur mit der Standardversion auskommen wollen, denn zweimal die Legends Edition bezahlen, würde ich dann auch nicht einsehen wollen. Aber ja, wie gesagt, man hat leider keinen sonderlich großen Einfluss darauf, wann man tatsächlich auch mal die an die Next-Gen-Konsolen rankommen kann. Ich google zweimal wieder, um da irgendwelche Updates zu erfahren, aber dann liest er immer nur, ja, dass jetzt irgendein bestimmter Anbieter eine gewisse Anzahl da irgendwo abgenommen hat, direkt von Sony, aber dass die dann auch natürlich innerhalb von ein paar Stunden vergriffen sind, ist ganz klar. Und ja, es ist, wie du schon gesagt hast, ein total schwieriges Thema, was wir ja auch schon mal in einem anderen Pod hatten. Nur, es nervt einfach.
Ja, definitiv. Also, ich bin jetzt auch, ja, habe ich auch schon mal gesagt, gar nicht so gehypt oder ich brauchte jetzt gar nicht mal unbedingt jetzt eine neue PlayStation oder so. Tatsächlich, glaube ich, überlege ich oder spiele ich eher noch mit dem Gedanken, mir demnächst eine Switch zu holen, einfach weil ich die Konsole auch extrem geil finde und das halt auch einfach da gibt es auch so viele Spiele, die einfach einen Spaß machen, weil wenn ich jetzt gerade so gucke, was spiele ich auf der PlayStation, es ist wirklich nur 2K. Von daher wird sich da wahrscheinlich sogar die Anschaffung mehr lohnen. Aber ja, für jemanden wie dich, der eigentlich ja auch fast nur 2K spielt, wird sich das ja auch definitiv lohnen, oder?
Ja, definitiv. Also viel
Ja.
mehr ist bei mir aktuell tatsächlich nicht drin.
Ja, deshalb ja, drücke ich dir da, wie gesagt, die Daumen, dass du da irgendwie noch fündig wirst. Kannst du ja vorsichtshalber schon mal einen Controller kaufen, denn die sind ja verfügbar.
Ey, was du alles an Zubehör da aktuell kaufen kannst, das ist so ein Witz, ne? Wenn du mal in den Mediamarkt gehst, du findest allen möglichen Kram, aber die Konsole an sich selbst? Nö, natürlich nicht.
Das ist echt, das ist komplett lächerlich. Aber darüber haben wir ja auch schon mal in einem anderen Pod drüber gerantet. Und ja,
Ja.
falls ihr den noch nicht gehört habt, kann ich den nur empfehlen. Ich weiß zwar gar nicht genau, welcher Pod das war. Müssten wir vielleicht nochmal raussuchen und euch das sagen. Aber ja, ansonsten wäre es das erstmal von meiner Seite, dass ich für diesen Pod Tim. Hast du noch irgendwas?
Nee, ich bin überrascht, dass wir tatsächlich über die 1-Stunden-Marke gekommen sind und das jetzt letztendlich sogar deutlich. Aber ja, ich denke, zu den beiden Themen haben wir jetzt auch so gut wie alles gesagt. Alles Weitere, gerade auch was wir dann wieder ja, NBA-Relevanz hat, kommt dann in der nächsten Folge wieder.
Ja, genau. Also jetzt hier quasi einmal diese Folge zur Überbrückung und dann, ja, sobald es wieder weitergeht, also in der nächsten Folge, werden wir dann noch wieder auf aktuelle Geschehnisse und so eingehen. Aber ja, einfach mal so quasi so eine zeitlose Folge mit reinzubringen, finde ich eigentlich auch ganz nice. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal gesagt, wir finden auch die Idee von Redrafts oder so beispielsweise ganz cool. Von daher wird das definitiv auch mal kommen und besonders wenn dann vielleicht mal ein bisschen, sag ich mal, ja, die Thema oder in der Offseason ein bisschen Ruhe eingekehrt ist oder so, weil ja, die ganz großen Moves, die waren jetzt ja überwiegend jetzt schon am Anfang und so. Und wenn dann vielleicht mal so ein bisschen diese Phase ist, wo ein bisschen Ruhe einkehrt oder so, dann finde ich es einfach so, ja, zur Abwechslung mal so was anderes schon ganz cool. Oder wenn wir dann nochmal ein bisschen off-topic oder so gehen, aber natürlich, der Hauptfokus liegt erstmal auf der NBA. Und ja, deshalb in der nächsten Episode wird es da auf jeden Fall wieder um die aktuellen Geschehnisse gehen. Und ja, dann würde es mich einfach freuen, wenn ihr dann auch wieder einschalten würdet und einfach wieder reinhören würdet. Lasst den Podcast doch gerne ein Follow bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl da. Folgt uns auch gerne auf Instagram. Ihr findet uns da unter @aufeinkordpod. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Würden wir uns sehr gerne freuen und lesen die auch gerne vor. Und ja, dann bedanke ich mich, wie gesagt, bei euch einfach nur nochmal fürs Zuhören. Bedanke mich natürlich auch bei dir, Tim, fürs dabei sein und würde dir wie immer die letzten Worte geben.
Ja, von mir nochmal, wie immer, ein Dankeschön fürs Zuhören. Schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann auch wieder um den Sport an sich geht. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, haut rein, bleibt am Ball. Bis dann, ade, tschüss.